Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen.
Jetzt
geht's wieder los. Nächste Runde, nächster Spaß.
Jetzt habe ich gerade angekündigt, dass wir lose ziehen müssen und trotzdem den Lostrommel nicht geholt. Ah. Das ist Vorbereitung, ja.
Siehst du?
Würdest du?
Wenn ich es nicht mache, klar, ich laufe jetzt einmal um den Tisch rum, Alter.
Das ist ein Gastgeber, oder?
Ey, das machst du jetzt doch aus dem Handgelenk.
Auf Band habe ich das, dass du gesagt hast, pff, was soll ich hier in meiner eigenen Wohnung? Was soll ich selber ein bisschen bewegen?
I guess, das ist der hier.
God, you're like if syphilis was a person.
Ich bin geografisch viel weiter weg als er.
Ja, ja. Bist du das nicht immer?
Guck mal hier.
Guck mal.
Mit einem Daumen, ja? Mit einem Daumen habe ich unsere ganzen Instrumente hervorgeholt und zwei Lostrommeln.
Du Gangster.
Das ist krass, oder? Das sind krasse Skills.
Total.
Ja, Ende des Monats. Was passiert Ende des Monats, liebe Supporter? Was passiert da?
Guess wieder, ey.
Guck mal hier.
Siehst du, das sagst du ganz gerne mal.
Hast du mich gesampelt?
Ja, ja, klar, das weißt du doch.
Guck mal hier, ne.
Doch.
Guck mal hier.
Na, deswegen.
Guck mal da. Wir machen gründlich.
Guck mal hier.
Der slawische Akzent.
Haut hin.
Man hört bei beiden Samples auf jeden Fall den slawischen Akzent raus.
Klar.
Hier ist auch ein slawischer Akzent.
Das ist ein Chopper!
Genau.
Ja. Der Balkanese aus Österreich. Mhm. Ani.
Wir kennen ihn alle.
Ich bin einfach zu gespannt. Ich will Lose ziehen.
Nee, ich merk schon. Komm, gib her.
Welche Lostrommel
willst
du haben?
Das ist Latte.
Nimmst du die hier? Ich nehme die andere?
Ja.
Cool.
Guter Plan. Jetzt ziehen wir gleichzeitig, oder was?
Weiß ich nicht. Ich mach das immer falsch beim Losziehen.
Die Dinger haben mir mal scheiß Kindersicherung, Alter.
Ich muss mal drauf achten. Gleich los vorlesen. Kein großes Vorgeplänkel. Sonst Ärger von Lee.
Genau. Sehr gut.
Fang du an. Ich habe Angst vor Ärger. Wir gucken, wie es geht.
Okay, pass auf. Du darfst gucken von Nils Ratatouille.
Oh, Ratatouille von Nils. Ja. Ja, das kann ich noch mitleben. Das ist doch ein toller Pixar-Film.
Raccooni,
richtig. Everything, Everywhere, All at Once. Ja, geil. Ja. Ich freue mich. Der passt ja sogar ein bisschen zu Weihnachten. Bisschen Animationsspaß.
Passt ein bisschen zu Weihnachten, okay.
Du darfst gucken. Welchen Supporter machen wir noch glücklich? Wir machen glücklich Hakan.
Mhm.
Zeit des Erwachens, Awakenings. War schon. Sorry, Hakan.
Geil, dass du das so schnell auf dem Schirm hast. Ich hätte nachgucken müssen.
Du hättest nachgucken müssen. Nee, war definitiv schon. Zweiter Versuch. geht an Atombomb.
Mhm.
Hiroshima Mon Amour. Das klingt nach
Juhu.
Fires on the Plane wieder nach etwas Fröhlichen aus dem asiatischen Raum. Gerade mal im Oktober 22 reingeworfen.
So eine Scheiße, Alter. Du darfst ja Ratatouille angucken.
Ganz frisch.
Oh, Mann.
Wenn ich nicht so viel Bock auf Ratatouille hätte, dann würde ich mich hier ins Kreuzfeuer werfen, würde tauschen.
Mhm.
Aber ich habe Bock auf Ratatouille.
Mhm.
Ich habe Bock drauf.
Raccooni.
Du kannst ja trotzdem Zeit des Erwachens gucken, wenn du willst, nochmal zu sich hier für Hakan.
Was waren das nochmal?
Awakenings mit Robert De Niro. Den haben wir zweifach im Lostopf gehabt, weil den Grisou auch mal reingeschmissen hab. Und den habe ich den, glaube ich, rezensiert. Ich habe den mal gezogen.
Ja, ja, weil ich glaube, ich habe den nämlich nicht gesehen.
Du hast Awakenings nicht gesehen?
Nee.
Einen meiner Lieblingsdramen aller Zeiten. Aber ich glaube, erst von meinem 10-Punkte-Status habe ich ihn, glaube ich, auf 9 korrigiert, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Mit Robin Williams und Robert De Niro. Aber es ist trotzdem ein sehr feiner Film. Ratatouille 6:22 in den Lostopf geworfen.
Mhm.
Im Juli. Das geht doch.
Ja.
Hier, knapp ein halbes Jahr warten auf euren Film. Das ist doch alles im Rahmen.
Naja, und gerade in Atombombs Fall ging es ja wirklich schnell.
So richtig frisch, ja. Richtig frisch ist los.
Ja,
ja, Nils und Atombomb, Glückwunsch. Vielleicht ziehen wir nochmal ein Löschen im Dezember. Also wenn wir jetzt nicht diese Zehnerziehung hätten, wo ich ja auch noch 2-3 Lose auszustehen habe, die ich noch dieses Jahr abhaken will, dann hätte ich es wahrscheinlich so wie letztes Jahr gemacht und hätte zu jedem Advent hätte ich ein neues losgezogen.
Mhm.
Aber jetzt mit den anderen 3 Losen noch im Dispo warte ich mal noch.
Ja, stimmt. Wir haben da noch ein bisschen was, was noch aussteht. Ja.
Aber wir haben mal ein bisschen zu foreshadowen. Ja, für alle, die damit liebäugeln, Los-Supporter zu werden. Wir fanden die Idee ganz cool, was wir in der 22. Episode gemacht haben, dass wir einfach mal so 10 Lose rausfischen. Dass wir wissen, okay, die machen wir irgendwann jetzt in den nächsten Monaten.
Mhm.
Ihr wisst auf jeden Fall, die kommen. Aber wir können uns das selber so ein bisschen zusätzlich einteilen zu denen, die wir sowieso noch monatlich ziehen und zu den ganzen Auftragsfilmen. Insofern, das ist auf jeden Fall eine gute Methode, da mal noch links und rechts mal ein bisschen aufzuräumen.
Ja, also ja, machen wir bestimmt wieder.
Ja, vielleicht machen wir das in Zukunft auch nochmal, dass wir da so, so eine Handvoll einfach rausziehen und sagen, die mache ich.
Ja. Ich hab Bock.
Cool, ich habe auch Bock. Ja, so viel zu den Losen und zu dem administrativen Kram. Und
ja, das gibt's nächsten Monat.
Da würde ich sagen, rein in die Rezension, oder? Hast du noch irgendwas vorzutragen oder irgendwas, wo du sagst,
nee, das würde ich unbedingt. Fühle mich auch schon wieder so, als hätten wir was vergessen.
Was haben wir denn vergessen?
Ich weiß nicht. Egal, kommen wir vielleicht im Verlauf der Episode drauf.
Ja, solltest dir was einfallen, also solltest dir einfallen, ich bin noch ein bisschen hier.
Okay.
Kein Problem, hau raus.
So, ich habe neulich über einen Film gesprochen, der In the Soup hieß.
Das ist schön für dich, aber ich bin an.
Ja, hast du recht. Ich wollte jetzt knallhart anfangen.
Das klang so, als wenn du gerade überleitest in einer Rezension. Deswegen dachte ich, ich bremse mal hier rein, weil die Dienstagsepisoden habe ich die Ehre, diese Episoden zu öffnen mit meiner Rezension.
Guess, du bist der hier.
He cannot admit that there are some things that even he does not know. He thinks that he knows all things. And if there is one thing I cannot abide, it is someone who is a know-it-all-things.
Ja, das stimmt.
Du bist der Know-it-all-things.
Der Know-it-all-things. Ich sag mal so, wir haben ja sowieso diese Reihenfolge, dass wir uns abwechseln, haben wir nur eingeführt, weil wir den Joker mal hatten. Und weil wir den Joker mal eingeführt haben beim Punkteraten, haben wir gesagt, okay, es wäre unfair, wenn einer einmal vorlegt und der andere, wenn einer jetzt dreimal vorlegt und der andere dann gar nicht, weil wir haben früher gar nicht drauf geachtet.
Ja, stimmt.
Theoretisch, da wir den Joker wieder abgeschafft haben, ist es auch gar nicht mehr
egal.
So wichtig.
Ja.
Also im Grunde genommen ist es egal.
Ja. Ja, nee, aber jetzt haben wir eine Reihenfolge festgelegt, jetzt halten wir die natürlich auch ein.
Ja, weiß ich nicht, jetzt hast du so schön übergeleitet, jetzt bin ich natürlich gespannt, Chaos. Was In the Soup so ein bisschen, was da, deswegen mach ruhig.
Ja, wenn du dich an In the Soup erinnern könntest, dann da habe ich schon darauf hingewiesen, dass es da noch einen anderen Film gibt in dem Kontext.
Der auch in der Filmbranche spielt, ja, ich erinnere mich. Und umso
In the Soup war in der Filmbranche.
Ja, du hast gesagt, du hast einen, der auch so ähnlich aufgezogen ist.
Ja.
Ach so, da geht's um einen Tu-nicht-gut, oder?
Ja,
das war die Referenz.
Ja, wobei, das trifft vielleicht auch auf beide zu. Aber nee, ey, kann ich gleich erzählen. Jetzt erzähl du doch erstmal.
Ja, jetzt soll ich doch anfangen.
Na klar.
Ich sag doch gerade, du kannst ruhig anfangen.
Nee, will ich aber nicht.
Musst aber.
Nö.
Was machst du, wenn ich nicht mache?
Ja, dann sind wir jetzt schon durch damit.
Oh shit. Oh shit.
Ja.
Sind wir durch heute, ja?
Genau.
Bye.
Tschüss.
Kürzte Episode ever.
Ja.
Wer das errät bei Punkteraten.
3 Minuten.
Das will ich sehen. Unter 30 Minuten, wer das getippt hat.
Ja.
Obwohl ist ja auch nichts auf Vorschaubild drauf.
Ja, eben.
Kein einziger Film. Geiles Vorschaubild.
Besprochen wurde heute nichts. Wir haben Lose gezogen.
Einfach nur eine weiße Wand, Lose ziehen. Na gut, dann mache ich halt. Und rede über eine Netflix-Serie, die der ein oder andere kennen dürfte, weil ich bin ein großer Fan von einigen Serien, die Jenji Cohen zu erdacht hat und zu Papier gebracht hat. Von ihr ist zum Beispiel auch Weeds. Und ich bin immer ein großer Weeds-Fan gewesen. Und diverse Beteiligte von Weeds stehen hier bei dieser Serie vor und hinter der Kamera. Die hatte ich einfach mal mitgenommen. Und das ist die Serie Orange is the New Black. Und über diese Netflix-Serie rede ich jetzt.
Mhm.
2013 erstmalig ausgestrahlt, bis 2019 in insgesamt 7 Staffeln. Es gibt 91 Episoden. Eine Episode geht zu ca. 50 Minuten. Und ich steige wie so oft ein mit der Frage, wie viel hast du von Weeds gesehen? Wie viel hast du von Orange is the New Black gesehen?
Bin mir gerade nicht sicher. Also 4 Staffeln auf jeden Fall. Gibt's mehr?
Es wie gibt viel 7?
Ja, nee, dann, ich glaube, also
bist du ausgestiegen,
5. Oder? Staffel oder so bin ich irgendwann, glaube ich, ausgestiegen.
Warum?
Weiß ich gerade nicht mehr. Fand's mir irgendwann, wiederholte sich das oder ich weiß nicht, irgendwas.
Echt?
Ja.
Also ich muss zugeben, das ist eine der wenigen Serien, die nicht qualitativ abbauen im Laufe der Staffeln oder im Laufe der Serie.
Mhm.
Weil es gibt ja öfter mal Serien, wo du sagst, so die hätte man früher die Reißleine ziehen sollen oder das war definitiv zu lang oder es hat sich irgendwie wiederholt oder die letzten 3 Staffeln waren halt scheiße. Orange is the New Black hat tatsächlich die Qualität hochgehalten im Laufe der kompletten Serie.
Mhm.
Und falls man hier eine Person als Hauptrolle benennen kann, dann ist das bestimmt Taylor Schilling als Piper Chapman, weil...
Ja, das war ja auch sowas. Der Fokus hat sich dann irgendwann schon stark verschoben. Weil am Anfang ist sie ja schon klar im Zentrum.
Ja, finde ich aber fein, weil du ja die anderen Charaktere dann so kennenlernst und auch ins Herz schließt. Und wenn dann der Fokus so ein bisschen wegwandert, also es wäre unglücklich gewesen, wenn es am Anfang passiert wäre.
Ja, weiß ich nicht, ob man dann vielleicht eh ganz anders an die Serie rangegangen wäre, aber ich weiß, was du meinst. Zumal es gibt ja hier auch wirklich ein paar richtig, richtig coole Figuren.
Eben, definitiv. Und das macht halt Jenji Cohen immer cool, dass sie so Nebenfiguren einführt und die dann auch immer wieder so durch die komplette Serie begleiten lässt. Und Taylor Schilling als Piper Chapman, die ist durch ihre Freundin, also beziehungsweise ihre große Liebe, ihre Partnerin, ist sie so in Drogengeschichten verwickelt worden und wurde dann zu 15 Monaten Haft verurteilt in einem Frauenknast. Und Orange is the New Black dreht sich um diesen besagten Frauenknast. Dort trifft sie auch auf ihre besagte Freundin, die dann auch eingelocht wird in dem gleichen Knast. Und die sind sich am Anfang natürlich dann nicht so grün, weil die hat natürlich Schuld an dem ganzen Dilemma. Und dann begleiten wir quasi 7 Staffeln Piper, ihre Angehörigen, die dann zum Teil draußen sitzen, die Insassinnen natürlich des Gefängnisses auf jeden Fall und das Personal der Haftanstalt. Da lernen wir auch den einen oder anderen kennen. Mhm. Und das Ganze ist immer recht leicht. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Das ist aber auch oft auch wirklich tragisch und tief traurig, was im Laufe der Staffeln passiert. Und wir lernen natürlich viele der Charaktere dadurch, dass es so ein enger Raum ist und du siehst immer die gleichen Wärter und du siehst immer den gleichen Direktor und so. Wachsen wir natürlich ein bisschen mit den Figuren im Laufe der Staffeln. Und das ist eigentlich ganz, ganz cool gemacht bei Orange is the New Black. Mhm. Weil das kann Jenji Cohen eigentlich cool, so Charakterzeichnungen und dann so auch Entwicklungen, auch so Sachen, die sich dann, Freundschaften, die dann entstehen oder so Charaktere, die dann mal, wo sich die Wege gekreuzt haben, die dann nochmal aufzugreifen. Und was er so ähnlich wie bei Lost zum Beispiel und anderen Serien macht, ist Zeitsprünge in die Vergangenheit. Wo dann bestimmte Charaktere nochmal gezeigt werden, wie die letztendlich in den Knast gekommen sind, wie die früher gelebt haben und so, wie die, warum die charakterlich so drauf sind, wie sie jetzt gerade drauf sind. Und das ist auch immer ganz cool, dass du so diese Background zu den Charakteren bekommst bezüglich dieser Serie. Ich habe Orange is the New Black immer sehr, sehr gerne geguckt. Und ist auch großartig besetzt und hat einige Leute, die man vor der Serie noch nicht auf dem Schirm hat, definitiv hier so ein bisschen in die Filmbranche katapultiert und hat den hat die so ein bisschen auf die Map gebracht. Taryn Manning kannte man natürlich schon aus einem Film, die wir hatten. Hm. Die spielt hier komplett irgendwie gegen ihren...
ja, surprise, surprise.
Gegen ihre Rolle. Nein, die spielt natürlich wieder die... diesmal sind die Zähne verfault auf jeden Fall von der drogensüchtigen...
Der
Hillbilly Braut.
White Trash.
Die ist richtig White Trash vom Feinsten. Dann haben wir hier Uzo Aduba. Die war ursprünglich tatsächlich nur für 3 Episoden geplant. Mhm. Aber das fand man dann so gut, ihren Charakter, dass man den komplett ausgebaut hat auf die komplette Serie. Und das ist erst die 2. Person, die, weil ich greife jetzt schon mal vorweg, weil die Serie wurde auf jeden Fall einige Male nominiert für diverse Preise. Und das ist die einzige Person, die für den Emmy in der Comedy-Branche und dann im nächsten Jahr, als die Serie dann unter Drama lief, dann als Drama, als beste Schauspielerin im Drama ausgezeichnet worden ist, für die gleiche Rolle.
Ja, aber zu Recht, Alter. Crazy Eyes spielt sie sensationell.
Ja, super krass. Ist auf jeden Fall eine der markantesten Figuren hier. Ja. Wer noch eine der großartigsten Darstellungen ist, Kate Mulgrew, die Red spielt, die so ein bisschen die so ein bisschen so die Mutti ist von allen, weißt du, aber auch so mit einem strengen Regiment da agiert. Und das habe ich ja schon mal erwähnt, glaube ich, in einem anderen Kontext, wo sie mitspielt, dass sie das so mit so einem russischen Akzent macht. Mhm. Weil sie ist halt ursprünglich Russin und ich war super überrascht, die mal in einem ganz normalen amerikanischen Kontext zu sehen, wo sie halt fließend Englisch spricht und dachte so, krass, das ist Kate Mulgrew aus Orange is the New Black, das ist eine ganz normale Amerikanerin.
Ja, ich glaube, die war bis dahin ja den meisten Trekkies irgendwie ein Begriff.
Stimmt, in Star Trek spielt sie eine Rolle. Ich habe die jetzt ganz jung in Cheers, habe ich die gesehen. Ich rewatch ja Cheers irgendwie chronologisch.
Okay.
Und da war sie dann auch, wo ich dachte, boah, ich kenne die von irgendwer, ich kenne die Stimme so. Und dann im Nachspann stand dann so Kate Mulgrew. Ich so, krass, hätte ich nie erkannt. Mhm. 84 oder so. Also schon eine ganze Weile davor. Auch sehr, sehr gut die Darstellung. Dann haben wir Nick Sando als Joe Caputo. Davor noch nicht allzu viel gesehen. Hier mega gut in der Rolle. Mhm. Laura Prepon wiederum kennen Fans von Die wilden 70er. Das ist die besagte Freundin von Piper Chapman.
Ja. Ja, und auch Pablo Schreiber. Ne? Das war auch, glaube ich, jemand, der durch die Serie schon echt jetzt eine Karriere bekommen hat.
Obwohl ich Pablo Schreiber schon aus Weeds kenne. Also das ist zum Beispiel einer, der schon in Weeds aufgetaucht ist, wo ich wusste, okay, das ist der Kerl aus Weeds, aber dann später natürlich auch andere Rollen gekriegt. Ganz oben mit dabei Natasha Lyonne, die mittlerweile ein Begriff ist.
Ja, die gab es auch davor schon.
Ja, vereinzelt. Aber die hat schon auch nochmal einen Boost gekriegt, was ihre Karriere angeht.
Ja, total.
Samira Wiley.
Die auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, ihr Durchbruch.
Ja, Die durfte dann auch einiges mehr machen, genauso wie Laverne Cox.
Mhm. Ja, die hat wahrscheinlich sogar die größte Karriere gemacht aus dem Ding.
Denke auch, ja. Hat man ja zwischen auch gesehen bei, wie heißt der Oscar-Film? Carey Mulligan, Mann. Wo sie Jagd auf die Männer macht. Bin ich bescheuert, Alter?
Ach so, ja.
Promising Young Woman.
Ja, danke, genau.
Jason Biggs spielt noch mit. Den kennt man wiederum aus American Pie und Co. Mhm. Der spielt den Freund von Piper. Laurie Petty ist ein Begriff, das Tank Girl. Dann Asia Kate Dillon spielt hier eine Rolle. Die habe ich natürlich in Billions auch auf dem Schirm. Ruby Rose macht mit. Mary Steenburgen spielt mit in ein paar Folgen. Dann haben wir Michael Haney. Der spielt den Direktor ganz am Anfang in den ersten Staffeln. Den kennen wir auch aus Weeds. Danielle Brooks ist noch zu erwähnen als Tasty. Die kannte ich nicht so krass aus anderen Projekten, aber macht hier definitiv, also hinterlässt hier auch so eine gute Spur, was die Serie angeht. Also wenn man die sieht, dann weiß man definitiv, wer sie ist.
Hm. Die kleine Latina hat auf jeden Fall auch recht gut Karriere gemacht danach. War dann bei Doom Patrol mit drin und so.
Ah, okay, da war die noch mit drin. Hm. Ja, einige aus dem Cast. Alyssa Reiner dürftest du ja auch gesehen haben bei Miss Marvel. Mhm. Die hat ja auch, hast du ja schon mal erwähnt, glaube ich, dass sie 80 Credits hat und dass sie in 1000 Serien mitspielt und keiner kennt den Namen irgendwie von ihr.
Ja.
Die spielt ja auch eine größere Rolle. Und dann
das
haben wir
ist
noch,
ja die, ja? Ist sie anfangs die Assistentin von Caputo oder was ist ihre Jobbezeichnung genau?
Irgendwie sowas und sie wird ja dann die Direktorin.
Ja.
Ja, bei Weeds. Also sie wird dann Direktorin, wird dann auch so ein...
Was, nicht bei Weeds?
Bei Orange is the New Black, Entschuldigung. Wird dann die Direktorin und ist dann auch ein Hotshot.
Mhm.
Und John Majoro spielt noch mit. Den hatte ich ja hier auch das eine andere Mal. Das ist der Typ, der auch in dem Mafia-Film mit Harvey Keitel gespielt hat, den ich hier vorgestellt habe, in Lansky. Da spielt er den jungen Lansky und spielt auch, zum Beispiel auch in dem Sopranos-Film, spielt er mit.
Mhm.
Also, John Majoro dürfte man auch eventuell kennen. Also einige namhafte Leute, wenn auch jetzt nicht die Superstars, aber schon ein Cast, der definitiv toll besetzt ist in jeder einzelnen Rolle. Also hier ist keiner, wo ich sage, der kackt jetzt ab, sondern es ist jetzt eine Fehlbesetzung, sondern die spielen alle wirklich großartig.
Ja, ist toll besetzt.
Und das ist toll. Und bevor Jenji Cohen Piper Kermans Biografie überhaupt in Buchform auf den Tisch bekam, hat er Ryan Murphy überlegt, ob er die Story verfilmt. Und er wusste halt nicht, wie er das Ganze als Serienform umsetzt und hat das dann wieder, ist dann wieder ausgestiegen aus dem Projekt. Und dann ist Jenji Cohen dann an Bord gekommen und hat gesagt, okay, er macht das. Als okay. Fun Fact gibt es noch zu erwähnen, dass ein Hacker die komplette fünfte Staffel einen Monat vor Release irgendwie in seine Fittiche gebracht hat. Unter seine Fittiche gebracht hat und der wollte dann Geld von Netflix. Sonst hat er gesagt, veröffentlicht er halt die Episoden vorab und verrät halt den ganzen Plot. Netflix ließ sich aber nicht erpressen. Wir verhandeln nicht mit Terroristen, haben die gesagt.
Ja.
Und die reagiert nicht drauf. Und dann wurden 10 von 13 Episoden vor der Ausstrahlung geleakt von diesem besagten Hacker.
Okay.
Aber
hat er garantiert gar keinen Einfluss gehabt.
Hat er keinen großen Einfluss drauf gehabt und hat auch keinen Einfluss auf die Ausstrahlung. Also die haben einfach genauso weitergemacht, wie es auch geplant war.
Naja, manche.
Und weiß nicht, viel hat er damit nicht erreicht. Ich glaube, er hat jetzt gedacht, dass er da die große Kohle mitmacht, aber war auch damals groß in der Presse, dass die geleakt worden sind, aber das war letztendlich dem Publikum scheißegal.
Mhm.
Und was noch interessant ist für die Hauptrolle von Piper Chapman, der traf sich vorher mit Katie Holmes und hat okay. Katie Holmes geplant für die Rolle.
Mhm.
Aber da kamen dann irgendwie andere Sachen dazwischen, weil sie auch so ein paar Filmprojekte hatte und deswegen konnte sie sich nicht an so eine Serie binden. Und das ist dann der Punkt, wo es dann nicht geklappt hat mit dieser Zusammenarbeit. Ansonsten hätte sie eventuell die Hauptrolle übernommen.
Die hat doch gerade einen Film rausgebracht, ne? Die hat doch irgendwo Regie geführt.
Ach so?
Mhm.
Nichts von gehört, okay.
Sah auch so ein bisschen artsy aus.
Mhm. Artsy.
Die Katie.
Ja, die taucht ja auch immer wieder ab und zu auf. Die hat auch bei Ray Donovan mal eine größere Rolle gehabt. Also man sieht die zwischendurch mal wieder in Filmen. Aber ist ein bisschen, ist nicht mehr ganz so präsent wie vor 10, 15 Jahren.
Ja, klar.
War die größer. Insgesamt hat Orange is the New Black 21 Primetime Emmy-Nominierungen gekriegt. 4 hat sie gesaved. Davon 2 alleine an Madame Uso.
Das ist ja krass. Echt, ja, also weil ich finde das tatsächlich wenig. Auf 7 Staffeln, 4 Emmys.
Ja.
Weil wir halt wirklich da waren ja immer welche aus dem Cast auch nominiert.
Ja, und das Ensemble. Ich glaube, das wird auch der komplette Cast wird, glaube ich, auch
bei den Emmys?
Ich glaube, es ist eine Emmy-Kategorie, dass der komplette Cast irgendwie, dass es da um das Ensemble geht.
Also ich weiß, dass es den bei den SAG Awards gibt.
Ja.
Bei den Emmys weiß ich nicht.
Ich glaube, aber gewesen zu haben, dass auch in der Kategorie waren die das ein oder andere eliminiert. Und ich meine, also wenn eine Serie dafür in die, für diese Kategorie in Frage kommt, dann definitiv Orange is the New Black, weil das ist eine Geschichte, wie du gerade sagst. Am Anfang dreht sich alles um Taylor Schilling. Und je mehr du die anderen Charaktere kennenlernst, verfrachtet sich das so und sie gerät mehr in den Hintergrund. Und sie ist dann eine von vielen, so, die dann beleuchtet wird. Und das ist fein für mich. Also, sie ist dann schon noch irgendwie immer das Zentrum, weil wir kommen dann schon immer wieder zu ihr zurück, gerade auch in den letzten Folgen. Aber insgesamt ist das schon so ein absolutes Ensemble-Serien-Ding. Also hier würde ich keiner vorheben und das ist geil. Dadurch, dass die Werte auch wechseln im Laufe der Staffeln, die Direktorenposten teilweise getauscht werden, du neue Insassen hast. Im fünften Staffel gibt es so einen Riot, der sich dann durch die fünfte Staffel zieht.
Doch, dann habe ich die auch noch gesehen.
Die hast du noch gesehen?
Ja, ich bin mir gerade sogar nicht sicher, ob ich das nicht doch zu Ende geguckt habe, aber also wenn, dann waren die letzten zwei Staffeln auf jeden Fall, also sind in Vergessenheit geraten, wenn das so sein sollte. Aber ja, ich glaube es nicht.
Spoilern, um jetzt hier irgendwelche Testfragen zu stellen.
Naja. Doch, aber diese Riot habe ich noch mitbekommen.
Ja, der kam nicht bei allen gut an. Ich fand's cool. War eine gute Staffel. Weil die Zahlen variieren so ein bisschen, zu denen ich jetzt mal überleiten würde. IMDb ist bei einer 8,1 für Orange is the New Black. Bei Metacritic hat die eine Bewertung von 80. Mhm. Und Rotten Tomatoes geht halt von 7,3 bis 9,2.
Wow.
Das ist halt die Spanne. Wobei die ersten drei Staffeln mega bewertet sind.
Mhm.
Und die fünfte Staffel rutscht halt so ein bisschen runter. Das, okay. ist die besagte Staffel mit dem Ride. Die kam nicht überall gut an.
Und die letzten dann? Die sind dann wieder besser?
So ein bisschen nach oben. Aber es ist schon so, dass es so ein bisschen abflacht, aber es bewegt sich alles auf einem hohen Niveau. Nur dazwischen die fünfte, sechste, das war so ein kleiner Abfall.
Mhm.
Das Publikum ist bei einer 3,8 bis 4,3.
Mhm.
Also außer die letzten drei Seasons, die fallen so ein bisschen ab. Die sind dann unter 4. Alles, was davor war, war praktisch über 4. Und da landen teilweise bei 4,3 von 5.
Wow.
Bei Letterboxd haben wir Orange is the New Black natürlich nicht, weil das ist keine Miniseries. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt 7 Staffeln davon und ich habe die gerne geguckt und jetzt beendet. Und deswegen darfst du jetzt meine Punkte raten.
Naja, ich finde, gerne geguckt ist irgendwie logisch, weil sonst hättest du keine 7 Staffeln geguckt. Weil ich habe die auch gerne geguckt und habe es aber wahrscheinlich nicht bis zum Ende geschafft.
Ja, hätte mich interessiert, warum du es nicht geschafft hast, weil ich habe ja schon erwähnt, dass das eine der wenigen Serien ist, die das wirklich qualitativ die Messlatte hochhalten.
Du, ich fand das auch nie schlecht, ne? Mhm. Also ich habe, glaube ich, dann nur irgendwie das Interesse verloren oder es gab halt andere Sachen, die dann meinen Fokus gezogen haben.
Hast wieder Bock auf eine mittelmäßige Comedy-Serie gehabt und hast deswegen nicht weitergeholt?
Wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Nee, kann ich echt nicht rekonstruieren, aber ich fand das ja auch immer gut. Aber für mich war das jetzt nie so eine 10-Punkte-Serie, wo ich irgendwie dachte, das ist so krass und macht so einen Spaß. Gerade, oder vielleicht auch, weil sich ja schon die Tonalität auch verändert im Verlauf der Serie.
Aber du willst halt schon ständig wissen, wie es weitergeht und wie sich die Charaktere entwickeln. Und das ist schon so ein Ding, die hat schon so einen Binge-Charakter. Also wenn ich jetzt so bingen würde, würde ich schon gerne wissen wollen, wie bestimmte Handlungslinien dann weitergesponnen werden und so. Und das ist schon interessant, wenn eine Serie dich über 7 Staffeln so bei Laune hält, dann macht die schon was richtig.
Ja, das zweifelsohne. Ja. Okay. Du scheinst ja sehr begeistert zu sein.
Ja.
Meine
Begeisterung setzt bei 6 Punkten aufhört sein.
Ja, das ist jetzt das Ding. Es ist immer wieder an dem Punkt, wo wir oft sind oder wo ich oft bin. Das kann von 8 aufwärts alles sein. Ich sag 9.
8,5.
Ja.
8,5. Von 8 aufwärts kann das alles sein. Wie gesagt, ja, hast recht.
Ja.
Es ist eine 8,5.
Okay.
Definitiv gut, gerne geguckt. Jetzt leider beendet. Hätte wahrscheinlich auch noch 1-2 Staffeln mehr geguckt, aber haben sie schon zu einer richtigen Stelle zu Ende gebracht.
Bist du mit dem Ende zufrieden?
Ja, schön.
Ja.
Okay. Schön zu Ende geführt.
Na, cool.
Auch sehr emotional, weil ich habe mir dann auch noch so, also die haben im Nachspann von der letzten Staffel, das kann man glaube ich verraten, haben die noch so ein bisschen hinter den Kamera Ausschnitte gezeigt und so ein bisschen so eine Art Cutscenes, aber nicht so richtig. Unter anderem war dann eine Szene mit Natasha Lyonne, wo sie halt so ihren letzten Dialog, ihre letzte Szene Da ist sie halt ständig in Heulen, in Tränen ausgebrochen, weil das so emotional war.
Ja, wenn du das 7 Jahre machst.
Ja, weil du 7 Jahre halt in dieser Rolle drin warst und sie wusste, okay, das ist jetzt die letzte Szene, die sie dreht. Und die konnte halt nicht irgendwie, und das ist auch eine Szene, wo sie sagt so, okay, the band is splitting und so erinnert er. Also da sagt sie noch sowas und muss halt jedes Mal so dabei heulen.
Oh Gott.
Und das war schon sehr emotional, weil du merkst schon, okay, das ist eine Rolle, die hat sie halt irgendwie ein halbes Leben begleitet und jetzt ist es halt die letzte Szene, die sie in diesem Charakter dreht. Das ist schon krass.
Ja.
Also es wurde emotional. Okay. War schön.
Na ja, cool.
Alright, Orange is the New Black. Jetzt zu dir, lass mich raten. Du hast in der Support-Episode über In the Soup geredet.
Ja. Und der Film gehört da so ein bisschen dazu.
Mhm.
Also primär aufgrund des Machers, das ist nämlich hier wieder Steve Buscemi. Das ist hier sein Feature-Debüt, weil er hat auch Regie geführt.
Okay.
Ja, hat das auch geschrieben und spielt die Hauptrolle. Und deswegen jetzt aus dem Jahr 1996, Trees Lounge. Oder auf Deutsch, Trees Lounge, Bindestrich, die Bar, in der sich alles dreht. Gott, ey. Ja, keine Ahnung, was die damit schon wieder wollten.
Die Bar, in der sich alles dreht.
Vielleicht darauf hinweisen, dass ein Großteil der Film in einer Bar spielt. Mhm. Weiß ich nicht, was da die Absicht war. Ja, die Tagline im Original lautet, A Story About One Man's Search for who knows what.
Auch schön.
Ja, und das fasst aber tatsächlich sehr gut zusammen. Weil Steve Buscemi spielt Tommy Basilio. Der ist Automechaniker, hat aber gerade seinen Job verloren, weil der sich Geld geliehen hat, wie er sagt, vom Chef. Er hat es halt aus der Kasse genommen, ohne Bescheid zu sagen. Seine Freundin hat ihn daraufhin verlassen und ist mit eben diesem Chef zusammengekommen. Ist aber noch schwanger, voraussichtlich von ihm. Das ist nicht so richtig klar, weil eben gerade in dieser Übergangsphase passiert. Und aufgrund dessen, dass er da eben so unrühmlich rausgeflogen ist, tut er sich jetzt schwer, einen neuen Job zu finden. Der hängt aber auch 24/7 eben jetzt in dieser Trees Lounge ab. Das ist eine Bar in seiner Nachbarschaft. Und er wohnt direkt drüber. Deswegen ist es halt super naheliegend, dass er einfach immer runtergeht und da in die Kneipe geht. Entsprechend bekannt ist er da auch in dieser Kneipe, weil der da quasi wohnt. Und in der Kneipe hängen halt immer die gleichen Gestalten rum. Die lernt man dann im Verlauf des Films auch so ein bisschen kennen.
Mhm.
Da ist halt so ein Typ, der verheiratet ist, der aber irgendwie ein total entfremdetes Verhältnis hat zu der Frau und dann da in der Bar auch gerne mal irgendwie Koks zieht und halt auch immer irgendwie auf der Suche nach was ist und ja, so ziemlich aufgegeben hat, also solche Leute. Dann auch so ein richtig alter Typ, der halt da fast mit Ansage sich zu Tode säuft. Der ist da wirklich immer auch am Druck betanken, so richtig übel.
Okay.
Und das aber trotzdem relativ leicht gehalten alles, ne? Also das ist jetzt hier kein beinhartes Drama. Und in dieser Bar hängt er dann die ganze Zeit ab und sucht eben nach seinem Sinn des Lebens. Und das ist tatsächlich auch schon alles, was passiert. Also das ist so krass, wie wenig hier passiert. Das ist halt auch wieder hier eine von diesen Loser-Balladen, wie du es neulich genannt hast.
Mhm.
Wir sehen hier Steve Buscemi als Tommy, wie er die ganze Zeit in dieser Kneipe abhängt. Zwischendurch auch immer wieder voll aufdreht, weil er irgendwie gut gelaunt ist und halt versucht, Leute irgendwie zu überreden, ihm einen Job zu geben oder irgendwelche Ladies klar machen möchte, um über sein beschissenes Verhältnis mit seiner Ex und die ganze Situation, die damit dranhängt, drüber hinwegzukommen. Und dann interagiert er eben mit diesen anderen Leuten in der Kneipe, mal mehr, mal weniger und zwischenzeitlich geht's dann eben auch immer wieder mal raus aus der Kneipe, weil er halt eben versucht, irgendwie einen Job zu kriegen.
Mhm.
Oder eben sonst wie gerade mit einer mitgegangen ist, aber also Großteil des Films spielt in der Kneipe.
Okay.
Ja.
Klingt nach einem ziemlich dreckigen Cheers-Szenario.
Ja. Ja, aber es ist eben, also es hat natürlich dadurch so ein bisschen Jarmusch viel, finde ich. Und irgendwie lebt der Film für mich davon, dass du hier schon auch das ein oder andere bekannte Gesicht siehst. weil Connie, die in der Bar arbeitet, die wird von Carol Kane gespielt. Dieser Typ, der eben die Frau zu Hause hat und aber eigentlich keinen Bock mehr auf die hat und eben auch da permanent in der Bar abhängt, der wird von Mark Boone Jr. gespielt. Und dann hast du hier auch wirklich noch viele ganz kleine Auftritte von aber mitunter dann doch echt großen Namen. Zähl mal ein paar auf. Also wir haben Anthony LaPaglia noch in der Nebenrolle. Buscemis Bruder, Michael Buscemi. Seymour Cassell wieder. Mhm. Debbie Mazar. Kevin Corrigan, den wir irgendwie letzte Zeit auch öfter haben, ne? Michael Imperioli, Chloe Sevigny ist dann, ja, ich erzähle gar nicht, was die für eine Rolle spielt, das muss man sich selbst angucken. Samuel Jackson tritt kurz auf, Daniel Baldwin.
Alter, das sind aber wirklich eine Menge Leute.
Ja, ja. Und das halt in einem Film, der hat 1,3 Millionen gekostet. Ist wirklich ein kleiner Film.
Muss ja mir ein Gefallen gewesen sein, oder?
Ja, bestimmt. Wie gesagt, er hat das Ding geschrieben, hat Regie geführt. Das war sein Regiedebüt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihm da viele einen Gefallen getan haben. Mhm. Ja, aber tatsächlich war dieser Film die Inspiration für die Produzenten der Sopranos, den gleichen Casting Director zu beauftragen. Und deswegen, ne, also so mit Michael Imperioli und so, und du hast ja schon auch ein paar Leute. Und ich glaube, es ging denen primär darum, dass so diese Stimmung von so einer authentischen Unterhaltung in so einer Kneipe, dass das schon eben auch über die Besetzung funktioniert hat. Und ja, deswegen haben die hier nicht nur ein paar Leute direkt aus dem Film dann auch für die Sopranos besetzt, sondern haben halt eben auch mit dem gleichen Caster gearbeitet.
Das erklärt.
Ja.
Part von der Besetzung definitiv, ja.
Ja, ja, weil also John Ventimiglia und Suzanne Shepherd und
Michael Imperioli halt.
Ja, Elizabeth Bracco. Hm. Alle bei den Sopranos.
Wobei ja Anthony LaPaglia natürlich auch so, und der war zwar nicht bei den Sopranos, aber der war natürlich auch so typisch für das Mafia-Genre,
ja, ja,
und war in den Filmen ständig unterwegs.
Na. Na. So. Was hab ich noch aufgeschrieben? Ja, es gab diese Trees Lounge im Original mal. Als sie dicht gemacht hat, hat Buscemi dann das Schild gekauft und aufgemöbelt, wollte das für den Film benutzen, ging dann aber wohl rechtlich nicht, warum auch immer. Ja, und dann hat das verschenkt an eine Frau, die 40 Jahre lang in der Trees Lounge gearbeitet hat. Der loyale Kerl.
Nicer Move.
Ja, ne? Ja, das taucht hier, also ist halt auch hier wieder so ein bisschen Familienprojekt, weil nicht nur sein Bruder taucht auch, sondern dessen Sohn auch noch. Nee, Quatsch, Steve Buscemis Sohn. Ja, Lucien Buscemi. Der ist auch kurz im Film. Ja, und es ist eben, es ist ein kleiner Film und ich war dann schon so ein bisschen überrascht, weil der sich dann doch irgendwie auch bei der Kritik recht großer Beliebtheit erfreut. Mir ist das wirklich zu zäh, weil es passiert de facto nichts. Und ja, eben, also so ein bisschen erfreut man sich dann an manchen Dialogen und so diesen Interaktionen, die du da in der Kneipe hast, aber das trägt irgendwie nicht durch den Film. Der geht eine Stunde 35 und fühlt sich wirklich an wie 3 Stunden. Also war für mich wirklich sehr zäh.
Was ist denn jetzt unterm Strich das Genre? Also
eine Komödie ist es nicht. Ich habe es mir jetzt hier ausnahmsweise mal nicht rausgeschrieben. Es läuft bestimmt unter Komödie.
Es läuft unter Komödie?
Also kann ich mir gut vorstellen, ja.
Okay.
Also würde mich sogar überraschen, wenn nicht. Aber es ist eben, es ist jetzt natürlich nicht so ein Schenkelklopfer-Ding, wo du dich permanent kaputt lachst. Aber ich kann mal gucken, was hier.
Und so richtig lustig scheint es auch nicht zu sein.
Nee, nee, ist es auf gar keinen Fall. Also, warte mal, wo haben wir ihn denn? Den Steve Buscemi, gucke ich mal. Trees Lounge, die Bar, in der sich alles dreht. Ja. So, Genre, ja. Komödie und Drama.
Eine Dramödie.
Ja, ja.
So, so.
Aber eben, es wird auch nie hochdramatisch. Es ist halt, naja, plätschert so vor sich hin. Mhm. Ja, mehr habe ich nicht zu erzählen.
Wieso während des Guckens?
Don't waste my time.
Naja, wirklich, stellenweise schon. Aber dann auch hier wieder, ne, ich mag viele der Leute, die hier auftauchen. So, ich bin da schon durchgekommen, halt nicht besonders gut auf die Lauflänge gesehen.
Okay.
Deswegen, also für mich wirklich nur eine sehr bedingte Empfehlung. Weil da musst du, glaube ich, schon auch ein großes Faible für diese Sorte Film haben. Weil, also hatten wir es, glaube ich, eben bei In the Soup auch schon davon. Es gab in den 90ern ja wirklich viele von solchen Filmen.
Ja.
Wo gefühlt gar nichts passiert. Wo es eben mehr um Stimmung und Figuren geht. Und ich kann das sehr viel besser in so einem Coffee-and-Cigarette-Szenario ertragen. Den mochte ich sehr gerne.
Den mochte ich auch.
Vielleicht aber
Jarmusch erst dran.
Ja, vielleicht, aber weil das hat irgendwie was davon. Vielleicht ist es genau das, dass es bei Coffee and Cigarettes halt so klar in diese einzelnen Filme unterteilt ist.
Hm. Jarmusch ist aber auch der Meister, so Nichtigkeiten oder so Lameness eigentlich unterhaltsam zu inszenieren, finde ich so. Also ich finde ihn, der ist da richtig gut drin.
Ja, ja, weil viel passiert, auch, ja, tut er ja auch nicht.
Das ist genau dasselbe. Bei seinen Filmen sagst du auch so, irgendwie so richtig viel ist hier nicht passiert. So die Handlung hast du irgendwie beschrieben, dann denkst du so, ja, mehr war das nicht.
Mhm.
Aber es ist so ein bisschen das Drumherum und das der Charme, der diese Filme ausmacht.
Ja. Und kann das nicht jeder. Eben, und das funktioniert für mich hier nur bedingt, aber ich habe dann auch wirklich ein paar Kritiken gelesen, die das sehr feiern.
Mhm.
Ja. So viel zu Trees Lounge jetzt mal. Die Zahlen. 7,1 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 76. Finde ich echt gut. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,9 und vom Publikum 3,8. Letterboxd 3,6.
Ja, da bist du nicht so hoch. Wie bei den genannten Zahlen. Jetzt schwanke ich ein bisschen zwischen zwei Zahlen und muss mich zwischen einer negativen und einer positiven Variante mal wieder entscheiden. Und ich glaube an dich und sage, du hast eine 6 gegeben.
Du glaubst an mich und sagst, ich habe eine 6 gegeben. Was heißt denn, du glaubst an mich?
Das heißt so viel,
du schwankst nach unten sonst, oder
ich
was?
Ich schwank nach unten, weil ich denke so, komm, du bist doch Optimist im Herzen und wirst ja wohl noch eine 6 wurde da noch rausgeleiert.
Ja.
Come on, it's a no-brainer.
It is a 6?
Yes.
It is a 6, okay. Ja, die negative Variante wäre die 5,5 gewesen, wie du es schon meintest.
Nee, 6 sind es dann doch noch geworden. Aber eben, also überschaubar geiler Film.
Na gut.
Leider.
Dann kommen wir zu einem anderen Herrn, der auch einige Italo-Amerikaner in seiner Karriere schon besetzt hat.
Mhm.
Und reden wir von einem Frühwerk von Martin Scorsese.
Yes.
Regie und Drehbuch Mean Streets.
Mhm.
Hexenkessel aus dem Jahr 1973.
Ja.
Den haben wir hier noch nicht gehabt. Gruß an Erik, sein Auftragsfilm für den Monat November. Und das ist der letzte Auftragsfilm, den wir noch offen haben. Den haken wir jetzt auch noch ab.
Mhm.
Und dann haben wir alles schön brav abgearbeitet.
Ja, ordentlich.
Ja. Und du hast schon einige Leute, die hier mit ihm auch später noch kollaborieren sollten. Also das Drehbuch hat er zusammen mit Malik Martin geschrieben und der schrieb schon an einigen Scorsese-Filmen mit. Also der war auch der Drehbuchautor von Raging Bull, von New York, New York und so. King of Comedy.
Ja, sogar hier Italian American.
Ah ja, stimmt,
ging schon los. Ja.
Auf jeden. Das war auch eine langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen diesen beiden.
Ja.
Und vor der Kamera haben wir auch ein paar Kandidaten, die später noch in Scorsese-Filmen auftauchen sollten oder die schon in einem früheren Film unterwegs waren. Harvey Keitel und Robert De Niro dann in erster Linie.
Welcher von denen ist jetzt in dem früheren Werk schon?
Nicht auch? Früher, später, Entschuldigung.
Ja.
Weil ich habe gerade Harvey Keitel verwechselt, weil Alice Doesn't Live Here Anymore war ja nach Hexenkessel.
Ja.
Ja, richtig, das war der Film danach, nicht der Film davor. Was ist denn? Investigative Reporter ist sofort zur Stelle.
Nee, ich wollte nur fragen, ob ich da was verpasst habe, weil das kann ja sein, dass von den anderen Rollen jemand schon in den anderen Filmen dabei war.
Nee, hast nichts verpasst. Ich habe einfach nur gedacht, das wäre der Film davor gewesen, aber war das der Film danach. Weil ich erinnere mich daran, dass Alan
Boxcar Burstyn... Boxcar Bertha war davor, ne?
Ja.
Ja.
Aber auch da war ein Schauspieler mit, der hier mitspielt.
Ah ja, eben. Deswegen, aber da wüsste ich nicht, wer.
David Carradine.
Ach.
Der spielt in Boxcar Bertha mit.
Okay.
Und der hat hier eine kleine Rolle, neben seinem Bruder Robert Carradine übrigens.
Der Bobby.
Ja. Und beide in einer Szene zu sehen. Also Robert Carradine habe ich nicht erkannt. Den kenne ich tatsächlich nur so ein 10 Jahre älter.
Mhm.
Schon abgefahren. Und dann könnte man noch
David... Der ist ja auch noch sehr jung.
Der ist noch sehr jung, ja. Da können wir noch David Provell erwähnen. Den kenne ich natürlich auch aus den Sopranos in erster Linie und auch so in zwei, drei anderen Filmen.
Ja, ich meine Shawshank Redemption, ne?
Ja. Gute Filme gemacht. Der spielt Tony hier, den Barbesitzer. Dann würde ich sagen, gehen wir mal die Story rein von Mean Streets und gucken wir, dass wir die zusammen hier ergründen.
Mhm.
Wir sind in den 60er Jahren in New York Little Italy, wohlgemerkt.
Ja, 63.
63, genau genommen, okay. Wir sehen eine Menge Kleinkrimineller. Wir sehen Charlie, das ist die Rolle von Harvey Keitel. Der treibt Schulden ein für die höhergestellten Mafiosi in New York ein und ist so ein bisschen Hiwi für die. Und kriegt aber von denen auch so ein paar Ansagen, dass wenn er so weitermacht und weiter einen guten Job macht, dann hat er auch Aufstiegsmöglichkeiten bei denen.
Mhm. Ja, der will sich hocharbeiten.
Der will sich hocharbeiten, richtig. Und sein großes Problem und Klotz am Bein ist einer seiner besten Freunde, das ist nämlich ein ziemlicher Fuck-up, das ist Johnny Boy.
Mhm.
Johnny Boy wird gespielt von Robert De Niro, der hat wiederum Schulden bei den Mobstern und nimmt das viel zu sehr auf die leichte Schulter.
Der hat bei allen möglichen Leuten Schulden.
Ja, aber das hindert ihn nicht daran, noch mehr Schulden anzuhäufen und noch mehr Leute zu fragen, ob die ihm vielleicht was pumpen können und so. Und er lebt ein bisschen in Saus und Braus und lädt irgendwelche Mädels ein, aber hat auf der anderen Seite, wie gesagt, muss eigentlich dafür sorgen, dass er das Geld zusammenkriegt, um die Leute zu bezahlen, mit denen man sich lieber nicht verscherzen sollte. Und das manövriert Charlie als seinen Freund so ein bisschen zwischen die Fronten halt, zwischen seinen Auftraggebern und zwischen ihm. Mhm. Und finde ich schon interessant, dass Mean Street so ein bisschen so diese Hiwis in den Vordergrund rückt, weil normalerweise hast du ja einen Mafia-Film, hast du ja die Großen, weißt du?
Ja.
Das ist ja wirklich so, hast du Pacino so, der ist ja der Urvater bei Scarface, so, der die Drogen vertickt oder bei
ja,
Goodfellas, so, weißt du, das sind ja so die Hi-Hats. Du siehst ja diese Hiwis, die so ein bisschen assistieren und so die Morde.
Ja,
naja,
aber gerade bei Goodfellas geht es ja schon auch um den Aufstieg. Also
ja,
wie so oft. Also normalerweise verfolgt, oder man verfolgt ja oft so ein bisschen den Aufstieg innerhalb dieser Mafia-Strukturen.
Aber den hast du ja hier nicht.
Das weißt du aber zu Beginn des Films noch nicht.
Nee, das weißt du hier zu Beginn nicht. Also es geht ja hier, also hier hast du ja mehr so wirklich dieses, Harvey Keitel spielt wirklich den Typen, der so bei, wenn es dann um Besprechungen geht von der Mafia, dann muss er halt in den Nebenraum gehen.
Ja, aber so der erste Aufstieg wird ja auch gleich relativ früh etabliert,
mhm,
dass ihm in Aussicht gestellt wird, dass er das Restaurant übernehmen kann.
Ja.
Deswegen, also so einen kleinen Aufstieg gibt's schon, aber ja, klar, fängt er hier relativ weit unten an, mhm, mit den Leuten.
War das bei dir, war das eine Erstsichtung gewesen?
Nee.
Du hast den auch schon gesehen?
Kannte ich schon, ja.
Okay. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, das ist hier ein absoluter Minifilm. Also das Budget betrug hier 500.000. Coppola half hier sogar aus, was die Finanzierung des Films angeht. Und dazu muss man sagen, dass die Hälfte für Scorsese anscheinend sehr wichtig tatsächlich in die Songrechte ging. Weil hier ballern halt die ganze Zeit irgendwelche Songs aus der Jukebox, die er hier in den Film einbaut. Von den Rolling Stones über die Miracles, Ronettes und Co. Also wirklich große Hits, so auch aus den 60ern primär.
Mhm.
Und er hat ein Angebot gekriegt von Roger Corman. Das ist dieser Billigfilmer, den ich auch schon das ein oder andere Mal erwähnt habe. Der hätte den Film finanziert, wenn Scorsese daraus einen Blaxploitation-Film gemacht hätte.
Ja.
Wenn er gesagt hat, pass auf,
alles besetzt schwarz den. Besetzt hätte.
Genau, alles schwarz ja. besetzt. Ansonsten die Story ist cool und so, aber macht das als Blaxploitation. Und da hat Scorsese gesagt, nee, er will schon so.
Wäre natürlich sehr interessant gewesen zu wissen, wie viel Geld er ihm tatsächlich dafür angeboten
ja,
hat.
Ja, ob das größer wäre. Ja. Oder ob er einfach nur gesagt hätte, er bezahlt
also, weil alles. Laut Trivia Fact ist es ja nur a healthy sum. Also hätte, war wohl offensichtlich ein bisschen mehr, aber.
Ja, Zahlen habe ich auch nicht gefunden.
Wäre sehr interessant gewesen zu wissen, wie viel das war.
Aber das ja, stimmt.
Scorsese hat abgelehnt und hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass das ja viel mit seiner Wahrnehmung in seiner Jugend zu tun hat. Also
ja.
Ich will nicht sagen, dass das autobiografisch ist, aber es hat schon viel damit zu tun, wie er eben Little Italy in den 60ern wahrgenommen hat.
Wahrscheinlich der eine oder andere auch den erkennt, so weißt du, den er da so ein bisschen charakterlich mit reingeschrieben hat.
Bestimmt, ja.
100%, ja. Aber für diejenigen, die halt sich Mean Streets angucken, die müssen halt, sich halt immer vor Augen halten, das ist ein Frühwerk. Das ist noch, da war der noch nicht der Name, der sich hier riesen Budgets leisten konnte, sondern ja. auch wenn seine Stammschauspieler da noch mitgespielt haben, das war alles noch sehr, 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 sehr in den Kinderschuhen.
Ja, ja, und das merkt man natürlich.
Ja.
An vielen Stellen.
Ja.
Finde ich, tut der Sache aber keinen Abbruch.
Nee, sehe ich genauso.
Also im Gegenteil, das erzeugt sogar irgendwie einen eigenen Charme. Weil ich finde, das zieht sich auch durch bis ins Schauspiel und so Inszenierung und all das,
mhm.
dass es hier und da halt nicht perfekt ist.
Ja, aber es ist trotzdem so dieses rohe Filme machen,
ja, ja,
wo eben. Du siehst, okay, der Typ wird
halt,
auf jeden Fall mal.
Also dadurch in sich schon wieder perfekt irgendwie, mhm. also ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn ergibt, aber es ist halt irgendwie so ein anderes Level von Perfektion, ich weiß nicht, schwer zu beschreiben.
Ich glaube, ich kann es nachvollziehen, was du meinst.
Okay.
Man merkt auch, dass Scorsese so ein bisschen so die Segel für seine Markenzeichen setzt. Also wenn so Harvey Keitel an der Bar sitzt und dieser Typ kommt rein und Harvey Keitel weiß genau, okay, es wird gleich Stress geben Und dann zoomt die Kamera so an ihn ran, so über die Bar rüber. Mhm. Und du siehst genau, okay, das ist ein Scorsese-Shot, so weißt du, den ja. wird er im Casino, später wird er den auch machen. Mhm. Und du hast so ein paar Markenzeichen, die du im Laufe des Films entdeckst, wenn du die Augen offen hältst und ein Filmfan bist und ein paar Filme von ihm gesehen hast. Und das finde ich schon super interessant. Du siehst auch, dass
aber er sich... Aber gerade bei sowas, ne, da ja. ist dann die Kamerafahrt, ist halt aus der Hand gefilmt. Und ja. eben nicht auf Schienen.
Ja, genau.
Und das meine ich halt. Das ist dann halt das, was weniger Rolle. Perfekt oder halt eben ja, mit den Mitteln, die halt da waren.
Auf jeden Fall. Die Sexszene hat mich krass erinnert an Außer Atem, an dem Godard-Film, wo du dann siehst, Scorsese auch ein krasser Filmfan. Das war für mich so eine Verbeugung vor der Nouvelle Vague.
Na, also ich finde sowieso, dass also, die Nouvelle Vague hier spürbar ist.
Oder?
Total.
Ja.
Aber gerade auch eben durch dieses viel aus der Hand gefilmt und dass es sowas Rohes hat und fast schon unfertig in vielen Momenten und so.
Das ja, Anschlussfehler.
Finde. Ja, eben genau. Zum Teil auch so Sprünge, die unnatürlich wirken und so. Das hat auf jeden Fall, schreibe ich das der Nouvelle Vague zu.
Ja.
Weil, aber das ist halt das Ding, ne? Da kam ja auch ein Scorsese nicht drum rum, dass der natürlich dann eben die Filme aus seiner Zeit geguckt hat und dass ihn das beeinflusst hat.
Klar.
Das ist hier aber halt echt spürbar.
Aber das ist krass, wie es dann irgendwie auch in den Film zu als Zuschauer halt zu merken ist, weißt du, was er so, wem er so Tribut zollt und was er so gesehen hat.
In ja, total. So, aber gerade deswegen finde ich das ja dann auch so geil, dann die Filme zu gucken, die solche Leute inspiriert haben.
Voll. Das ist super interessant. Und was seine Mutter hast du natürlich wieder entdeckt, ja?
Ja, klar.
Die darf ja nicht fehlen, weil wir hatten ja Casino erst vor kurzem, insofern ist das schon lustig, dass wir den jetzt direkt danach haben. Mhm. Und ich glaube, wir sind hier nicht weit voneinander entfernt, weil ich finde trotzdem, das ist echt ein guter Film. Das ist, auch wenn er nicht die Mittel hatte, die er heute oder die er später hatte, ist das ein geiles Frühwerk von einem Regisseur, wo du sagst so, ich habe schon von dem einen oder anderen Regisseur Frühwerke gesehen, die waren bei weitem nicht so gut wie Hexenkessel, Mean Streets. Und Mean Streets ist ein geiles Ding. Der zeigt halt so diese Hustler und diese, wie es ist damals in Little Italy und wie die versuchen dann irgendwie auch so diese Freundschaft zusammenzuhalten und so, und es kommt gut rüber. Mhm. Das ist manchmal, ja, ist manchmal ein bisschen laienhaft in manchen Momenten, aber das sorgt für so eine Rohheit, die ich halt schon geil finde.
Ja, ich auch. Und auch tatsächlich, das ist hier wieder einer der wenigen Fälle, wo ich Szenen gesehen habe, wo ich der Meinung bin, dass es schauspielerisch besser gegangen wäre. Mhm. Und ich finde das aber nicht schlimm. Also das fällt nicht negativ ins Gewicht. Das ist irgendwie, es passiert selten.
Naja, und du weißt ja, was aus De Niro und Keitel und Co. geworden sind. Und das ist so De Niro in the making. So, weißt du? So in diesem Film. Der war noch nicht so...
Ja, das hat halt was enorm Verspieltes, was er hier macht.
Ja, ja, total.
Und deswegen finde ich,
der hat sich noch nicht so richtig gefunden, schauspielerisch.
Nö, und ich finde, man merkt halt auch, dass er gerade von der Bühne kommt.
Okay.
Weil das eben, das hat so voll viel von Ausprobieren und deswegen wirkt ja auch manches so ein bisschen improvisiert. Mhm. Stellenweise hast du das Gefühl, die brechen gerade die Rolle. Weißt du, also dass sie kurz rausfallen. Mhm. So, dass es da so zwischendurch so private Momente gibt, wie die sich angrinsen, dass das gar nicht in der Rolle ist.
Ja,
so, das
weiß,
wirkt stellenweise so. Und eben, es hat halt was enorm Verspieltes, aber das passt irgendwie zum Gesamtding.
Ja, das kommt dem Film zugute.
Ja.
Es ist auch super lustig, dass als die Besetzung feststand von Robert De Niro und Harvey Keitel, mhm. dass die beiden die Charaktere tauschen wollten, die Rollen. Mhm. Dass die beiden gesagt haben, so, ich will lieber den Fuck-up spielen und so hin und her und mach du mal den Aufstiegs-Mafiosi.
Ja, aber so. Das war ja erst, als dann eben beide besetzt waren.
Als beide besetzt waren, richtig.
Weil ursprünglich hieß es ja, De Niro konnte sich seine Rolle aussuchen.
Ja, zu dem Zeitpunkt, ja.
Dass der quasi frei wählen konnte. Und ich meine, klar, ne, also Johnny Boy ist natürlich die Figur, wo du am meisten auf die Kacke hauen kannst. Mhm. Aber das ist schon krass, wenn du hier Harvey Keitel...
Der hat dann sein Veto eingelegt, hat gesagt, so nee, es bleibt alles, wie es ist.
Ja, wenn du das vergleichst, was Keitel hier macht mit späteren Rollen, finde ich das schon geil, wie null bedrohlich der hier wirkt. Mhm. Und das ist halt für mich auch schon so was, also weil zwischendurch hast du auch das Gefühl, dass er sich in seiner Rolle gar nicht wohlfühlt. Also als Schauspieler.
Okay.
Weißt du? Finde ich irgendwie sehr spannend. Also vor allem eben, sagen wir, im Hinblick auf seine spätere Filmografie.
Ja, Also mit der Bedrohlichkeit hast du recht. Aus Schauspielersicht habe ich das jetzt nicht gesehen, sondern ich habe es eher so gesehen, dass er eigentlich zu nett ist für diesen, für diese Tätigkeit, die er in dem Film ausübt und dieses Geld eintreiben soll und eigentlich ein Bad Guy ist.
Ja, aber es wird ja ein
viel zu großes Herz.
Ja, aber auch da, ne, es wird ja zu keinem Zeitpunkt etabliert, dass er keine Möglichkeit hat oder hätte, da rauszukommen, auszusteigen. Hm. Das ist also sehr, so gesehen schon eine freie Entscheidung, auch das zu machen.
Ja, gut.
Was er könnte ja raus.
Klar. Aber er hat dann natürlich auch die Storyline mit dieser Freundin von ihm, die ja auch unter Epilepsie leidet, wo dann alle sagen, so ja, die ist geistig behindert, so für die ist es dann gleich irgendwie gleichgestellt mit, von wegen, die ist nicht ganz dicht.
Ja.
Und er aber verteidigt sie auch in dem Moment und sagt so, ja, das ist so, das ist die Frau, für die sich entschieden hat, also lebt damit so.
Naja, das ist so ein Eiertanz, ne? Das darf ja anfangs niemand wissen.
Ja.
Und so, es muss ja schon geheim gehalten werden und alles. Ja, aber finde ich auch, das tut der Story ganz gut.
Naja, dadurch kriegt er auch so ein bisschen Background, was sein Charakter angeht. Ist ein interessanter Film.
Wie steht der jetzt bei dir so insgesamt im Scorsese-Ranking? Also, gut. Weil ich war ja auch ein bisschen überrascht, dass du Casino keine 10 gegeben hast.
Ja. Ich bin nicht so verschwenderisch mit meinen 10-Punkte-Filmen.
Das haben wir schon öfter mal mitbekommen.
Und Hexenkessel ist auch keiner davon, der jetzt 10 Punkte kriegt. Aber es ist ein tolles Frühwerk von einem begnadeten Regisseur.
Okay. Ja, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie er so insgesamt für dich bei den Scorsese-Filmen dasteht.
Du willst jetzt von mir, dass ich jetzt hier 50 Scorsese-Filme durchgehe und dir die Punkte nenne? Oder ja, was jetzt der Plan?
So viele hat er eh nicht. Also wenn du jetzt die Musikdokus da mal rausnimmst. So. Aber nein, ich weiß zum Beispiel gar nicht.
Hat keine 50 Credits?
Doch, der hat mehr. Aber da sind ja sehr viele Musikdokumentationen und sowas dabei.
Ja, okay, auch, ja.
Also jetzt so seine Feature-Langfilme, fiktional.
Also 40 wird er kommen, oder? 40 Feature-Filme und so?
Nee, glaube ich nicht.
Zeit der Unschuld, dann hat er auch die ganzen Kinderfilme gemacht, Hugo und so.
Ja, ich glaube nicht. Müssen wir mal gucken.
Immerhin dreht er seit Anfang der 70er Filme. Also.
Ja, ja.
Sind schon mal 50 Jahre ins Land gezogen. Aber gut.
Ja, wie auch immer. Werden wir recherchieren?
Ja, können wir beim Bash vielleicht fragen, wenn wir Credits warten.
Ja, genau. Aber wie steht denn jetzt zum Beispiel so ein Goodfellas bei dir? Wäre das kein 10-Punkte-Film?
Goodfellas ist für mich ein 10-Punkte-Film.
Ah, der dann schon?
Ja, ja. Aber okay. Da abstrahiere ich natürlich, weil das ist ja ein rohes, frühes Foreshadowing auf Goodfellas. Deswegen kann er nicht genauso viele Punkte kriegen wie Goodfellas selbst.
Weiß ich nicht.
Ja, in meinen Augen. Mhm. Und allein schon da kann man das so ein bisschen einordnen. Das ist für mich ein super geiler Film. Natürlich nicht rund, sondern halt ein bisschen ruppig an manchen Ecken, aber trotzdem macht er einiges richtig. Und das sind so die Kinderschuhe von einem Regisseur, den ich halt mag. Und es ist super interessant, auch so einen Film mal zu sehen, jetzt rein aus filmhistorischer Sicht. Und man darf hier natürlich kein Goodfellas erwarten, wenn man hier reingeht und sagt, Mafia-Film von Scorsese. Aus dem Jahr 73. Muss ja ein frühes Goodfellas sein, da ist der nicht.
Ja, aber eben, also ich glaube halt fast nur aus Budgetgründen. Und wahrscheinlich schon auch damit, dass halt hier eben auch viele der Schauspieler so ein bisschen am Anfang ihres Schaffens stehen.
Ja, klar. Eine Mischung aus denen, definitiv. Aber auch so dieses so populäre Songs zu nehmen, weißt du, aus den 60s und die dann so in die Rahmenhandlung und in geile Szenen, geile Momente einzubauen. Ja, das
ist super.
Das macht er später auch. Ständig.
Ja, ja, total.
Also es ist so.
Und das hat er, glaube ich, also, so wie er das hier eingebaut hat, hat er damit schon, wie du ja schon auch gesagt hast, so ein bisschen den Grundstein für seine Handschrift gelegt.
Voll.
Ich glaube, so in dem Stil hat das sonst niemand gemacht.
Aber wie steht er denn bei dir jetzt verglichen mit den anderen?
Ich finde den super. Und ich meine, das ist halt das Problem, ne? Bei mir gibt es ja wirklich ganz viele von Scorsese-Filmen, sind bei mir 10-Punkte-Filme. Hm. Weil ich aber auch eben, ich mag seine Handschrift halt wahnsinnig gerne.
Hast du King of Comedy gesehen?
Mhm. Der ist schwächer, in meinen Augen.
Okay, interessant.
Also auch immer noch ein super Film, aber gehört eben nicht zu meinen Liebsten so. Ja, aber der trifft bei mir schon sehr oft den richtigen Nerv.
Ja, ich glaube auch generell jemand, der Scorseses Filmografie so ein bisschen verfolgt hat, ich glaube nicht, dass da jemand bei ist, der einhellig alle geil findet. Sondern da ist schon jemand, der mit Silence oder The Mission oder so weniger anfangen kann, der da nur seine Mafia-Filme mag oder der Hugo schwach findet oder so. Also der hat ja schon öfter mal, oder Zeit der Unschuld, weißt du, so ein Kostümfilm hat er auch gemacht. Das sind so alles so Sachen, ich könnte verstehen.
Ja, aber der passt für mich, meinte ich ja. Also, ja, weil ich habe ja über Zeit der Unschuld gesprochen, ne?
Ja, klar, der kam ja auch bei dir super weg.
Ja, weil das ist für mich halt auch ein Mafia-Film.
Ist es auch. Aber ich wette mit dir, dass nicht jeder das so sieht.
Nee, natürlich
nicht. Ich glaube, nicht. Dass es andere gibt, ja, die Goodfellas mega finden, die sich Zeit der Unschuld angucken und sagen, was ist denn das für ein Frauenfilm?
Mhm.
Die gibt es hundertprozentig auch.
Ja, aber dann hast du da halt wirklich was verpasst.
Ja.
Ja. Nee, dann eher sowas wie diese Komödie hier, wie hieß die? After Hours?
After Hours, ja.
Das geht dann ja, halt, finde ich, in eine sehr andere Richtung. Ja, das hat schon auch was, aber das ist für mich halt irgendwie so ein sehr untypischer Scorsese-Film, jetzt eben verglichen mit dem, was ich halt so geil finde an Scorsese.
Ja, ist das auch. Irishman hat ja zum Beispiel auch nicht nur Fans, also das ist schon so ein bisschen so eine, die Filmografie von ihm schlägt schon nach oben und nach unten öfter mal aus.
Ja, aber ich finde jetzt gerade zum Beispiel in diesem Mafia-Sektor ist Irishman wahrscheinlich sogar der schlechteste.
Ja.
Für mich.
Ja. Wenn du da jetzt ein Ranking aufstellen würdest, wäre Irishman bei mir auch hinten.
Hm.
Obwohl wir beide natürlich zu der Mannschaft gehört haben, die sich gefreut haben, dass Scorsese mal wieder einen Mafia-Film dreht. Mit Joe Pesci, holt Joe Pesci aus dem Ruhestand.
Ja, Mann.
Robert De Niro, Harvey Keitel und du siehst die alle irgendwie, Steve Graham in Nebenrollen.
Pacino, alles super krass.
Pacino und alle in einem Film. Also insofern, mal abgesehen davon, dass der Film definitiv schwächer ist als die anderen, haben wir uns natürlich super gefreut, die in so einem Genre mal wieder zu sehen.
Klar.
Also. Da sind wir keine großen Kostverächter. Na gut.
Ach, ich find's auch geil, weil man, also wir hatten es ja öfter schon auch davon, bei so Apocalypse Now oder solchen Geschichten, was das damals irgendwie auch für ein Klüngel war. Ne? Du hast vorhin kurz erwähnt, dass Francis Ford Coppola hier was beigesteuert hat, dass der ihm irgendwie geholfen hat. Brian De Palma hat ihm dann irgendwie im Schnitt geholfen und sowas, ne? Dass die
super krass.
Dass das halt irgendwie ein so ein krasser Klüngel von extrem talentierten Leuten ist, schon irgendwie geil.
Gleich danach und in meiner nächsten Rezension kann ich da direkt in die gleiche Kerbe schlagen, weil.
Ja, sehr schön.
Da gibt's genau aus dem Klüngel und aus der Bagage gibt's da auch wieder eine Kollabo.
Okay. Ja, geil.
Schon witzig.
Alright, würde ich sagen, kommen wir zu den Punkten, oder?
Gerne.
Willst du noch was erzählen? Ich finde, der Fuck-Counter ist hier ja echt überschaubar, ne? Mit 52, ist ja fast schon süß.
Ja, für 73. Das ist, glaube ich, schon nicht ohne.
Er war Rekord tatsächlich zu Zeitpunkt des Releases.
Mhm. Jetzt und, mittlerweile.
Ja, wurde dann überholt vom letzten Kommando, aber mittlerweile.
Übrigens natürlich mit Wolf of Wall Street auch wieder Scorsese. Hat er schon ein bisschen so die Quote gesteigert.
Siehste, und alle würden sie denken, Tarantino muss da ganz oben sein. Mhm. Tja, von wegen, Herr Scorsese.
Vielleicht, wenn es einen N-Word-Counter gibt.
Und das Geile ist, dass er ja selber sagt, dass er das gar nicht mal geil findet, wenn geflucht wird in Filmen.
Seine Mutter findet es auch nicht geil.
Ja, die sowieso nicht.
Ja. Marty.
He keeps saying it. Geil. Ja,
guter Sample.
Punkte. 7,2 auf IMDb. Metascore ist bei 96.
Yes.
Halleluja.
Das ist krass.
Rotten Tomatoes von der Kritik 8,9 im Schnitt. Und vom Publikum 4 von 5. 3,7 auf Letterboxd.
Mhm.
Und jetzt wir.
Uiuiui. Mit einer soliden 6:1 Führung, denke ich mal, kannst du dich aus dem Fenster lehnen und anfangen.
Mach ich. Ich sag 8,5.
Das ist falsch.
Verdammt.
Das gleiche wollte ich bei dir sagen, 8,5.
Ist auch falsch.
Scheiße. Okay,
bei klingeln bestimmt, wir hier etwa?
Bei dir bestimmt nee, nach oben. Bei mir ist eine 8.
Fuck, nee, dann klingeln wir natürlich nicht. Aber haben beide einen halben daneben, ich bin mal 9.
Okay, du eine 9, ich eine 8.
Ja.
Hätte ein Klingeln sein können, aber war die falsche Richtung.
Mhm.
Mean Streets, Hexenkessel, Gruß an Erik.
Ja, ich finde den schon sehr geil.
Ja, ist ein geiler Film, ohne Frage. Aber ich meine, gut, bei 8 Punkten muss ich mich auch nicht rechtfertigen, dass das ein geiler Film ist. Also das steht ja außen vor.
Come on, it's a no-brainer.
Ich war puppen.
Ja, ist klar. Na dann, Alter.
In the words of Steven Spielberg, action.
Ja, aber hallo. Und sie so. Und sie so.
Ach, das ist geil.
Eigene Freundin.
Oh yay, this guy.
Ja, genau das.
Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Muss ja auch was Großes sein.
In gewisser Weise ja, weil ich wollte das auch direkt irgendwie mit Mean Street kombinieren in der Episode, weil ich habe noch ein Los offen, wie du weißt. Und das ist natürlich auch ein Frühwerk.
Ach so.
Es ist der Debütlangfilm von George Lucas.
Ja, geil.
THX 1138, noch nie gesehen. Und das hat natürlich gepasst, dass wir einen der ersten Filme von Scorsese hier haben, so in seiner frühen Filmografie. Und jetzt hier das Debüt von George Lucas. Und der gehört ja zu dem besagten Klüngel.
Mhm.
Und auch hier gibt es ein paar Leute, die dem Herrn hier unter die Arme gegriffen haben, als es darum geht, THX 1138 zu realisieren. Und das ist der Losfilm von Finn für diesen Monat. Der hat was sehr Interessantes damals gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Der hat, glaube ich, uns drei Filme zur Wahl gestellt und hat gesagt, einen von denen, ihr könnt euch aussuchen, welchen davon ihr in den Lostopf schmeißt.
Ja, ja, genau. Hm.
Und das waren, glaube ich, drei Debüts von großen Regisseuren gewesen. Da war, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob Duell von Spielberg bei war oder so. Und den einen Film kannte ich, du aber nicht. Den anderen Film kanntest du, ich aber nicht. Und THX 1138 haben wir beide nicht gesehen. Mhm. Und da haben wir uns für den entschieden, haben den in den Lostopf geworfen und den habe ich dann gezogen. Erste Frage, hast du noch geschafft, den zu gucken?
Ja.
Hast du noch gesehen?
Den habe ich jetzt auch das erste Mal gesehen.
Das ist super. Ja, dann ist das natürlich, dann sind wir hier auf einer Wellenlänge. Ist natürlich cool.
Mhm.
Also wie es dazu gekommen ist, dass er diesen Film überhaupt realisieren durfte, das hat er sicher einem sehr krass beachteten Studentenfilm zu verdanken, den er davor gedreht hat. Der hieß nämlich Electronic Labyrinth, THX 1138.
Mhm.
Der ist aus dem Jahr 1967 und der sorgte für ziemliches Aufsehen. Und das führte letztendlich dazu, dass Coppola hier auch mitproduzierte. Und
schon wieder.
Ja, und Coppola dann George Lucas unter die Arme gegriffen hat, um dann THX 1138 zu inszenieren.
Dieser Gönner, der Herr Coppola, du. Ne?
Der hat schon auf vielen Hochzeiten getanzt.
Hier, willst du auch noch, wer hat noch nicht? Ja, geil.
Aber das ist dieses,
aber hast du den Kurzfilm denn sehen können?
George Lucas,
ja, Spielberg,
und, Spielberg alle, ne? Und so. Genau das war die Truppe, die immer zusammen da auf dem Dachboden sich irgendwelche Filme angeguckt hat und so. Ja, ich habe den Kurzfilm in den Kontext auch gesehen.
Wie lange ist der?
Der geht 15 Minuten.
Okay.
Und erzählt praktisch die Story von THX 1138. Mhm. Aber komplett runtergebrochen.
Naja,
also
klar.
Da wird gar nicht erzählt, warum der flüchtet. Mhm. Hier geht es nur darum, dass einer flüchtet und von diesem Regime dann über Funk und so weiter hörst du die ganze Zeit diese Durchsagen, dass der jetzt in dem und dem Sektor sich befindet und bitte, wir müssen den einkreisen und wir müssen irgendwie den Strom abschalten und so. Und dann wird das so ein bisschen so ein Orwell-Szenario, wo er halt versucht irgendwie zu flüchten und ist völlig außer Atem. Und dann aber sehr beeindruckend für einen Studentenfilm. Weil schon mit Lensflares gearbeitet, mit abgefahrenen Kamerawinkeln, so ein bisschen so dieses Klaustrophobische, was so diese technische Abwicklung des Kurzfilms angeht. Und ich kann schon verstehen, dass er damals, dass die Leute damals gesagt haben, okay, krass, für die damalige Zeit.
Mhm.
Also natürlich fehlt ihm die Komplexität dieses Langfilms, normal. Ja. Aber schon so, dass man, dass da schon seine Handschrift hinterlassen hat, dass man sagt, okay, der kann was. Ist ein Talent, der Herr Lucas.
Ja, und ich finde, das sieht man auch an diesem Film.
Definitiv. Der hat das Drehbuch hier zusammengeschrieben mit Walter Murch. Der wiederum hat 3 Oscars aus 7 Nominierungen kassiert. Tatsächlich aus diversen Departments. Der hat für Sound den Oscar gekriegt, was den englischen Patienten angeht und Apocalypse Now. Und bei Ghost wiederum hat er den Oscar gekriegt für Schnitt.
Okay, das war alles danach.
Ja.
Okay.
Also war einige Male unterwegs. Aber
abgefahren. Schnitt und Sound. Das ist eine ungewöhnliche Kombination.
Ja. Und hier, wie gesagt, hat er das Drehbuch geschrieben. Für Drehbuch war er noch nie nominiert, lustigerweise. Und wie kann es anders sein bei George Lucas' Debüt-Langfilm? Es ist ein Sci-Fi-Film.
Ja.
Und ich würde jetzt in die Story einsteigen und würde mal erzählen, wir befinden uns im 25. Jahrhundert. Die Menschen leben streng strukturiert unter einem übergeordneten Regime. Alle sind kahlrasiert, tragen weiß.
Die Männer ein bisschen mehr als die Frauen, aber ja.
Ja. Bei den Frauen hätte man mit dem Rasierer noch ein bisschen nachjustieren können. Namen gibt es auch nicht mehr. Es gibt nur Buchstaben und Zahlenkombinationen. Und einer davon ist THX 1138, gespielt von Robert Duvall. Auch hier übrigens von Francis Ford Coppola empfohlen.
Hier, Geld hast du jetzt, alles klar. Brauchst du noch ein paar Schauspieler? Soundleute habe ich auch noch. Übrigens Kameramänner habe ich auch ganz tolle. Wie geil ist er denn, Alter? Der Coppola, also der Marktschreier.
Ja, ja, ist schon ein bisschen so. Die Videothek für Filmschaffende.
Ja, ohne Scheiß. Die Dreh- und Angelpunkt und die Anlaufstelle schlechthin, ey, lustig.
Auf jeden Fall. So, THX 1138 hat er das Problem, der fängt an, sich so ein bisschen gegen die Vorgaben der Maschinen zu stellen. Die stehen alle unter kontrollierter Medikation, müssen immer zu einer bestimmten Uhrzeit bestimmte Medikamente nehmen, damit die halt funktionieren. Sex ist tabu, wird komplett geahndet.
Ja, beziehungsweise findet auch nur kontrolliert statt.
Findet kontrolliert statt, ja, aber das, oder? Was er macht zum Beispiel in diesem Hologrammzimmer, da, das ist schon gar nicht erlaubt. Das macht er illegalerweise, weil da
Ah ja?
Ja, ja, da kriegen die ja schon langsam auf den Kicker.
Warum weil er haben guckt die sich, dann diese Vorrichtung überhaupt dafür?
Na, er guckt sich sein Hologrammporno an, guckt sich aber einen Sender an, der er A, nicht gucken darf und B, macht er dann dieses Masturbationsinstrument da an. Und das ist zum Beispiel auch verboten, weil alles, was so...
Aber warum gibt's das dann überhaupt, wenn das verboten ist?
Ja, wahrscheinlich hat er sich das illegal beschafft, kann ich mir vorstellen.
Aha.
Das war meine...
Ja, ist ja eine recht aufwendige Apparatur, da diese Sauginstallation, die da an der Decke hängt. Und ich meine, ich war ja schon ein bisschen neidisch, muss ich gestehen.
Fandst du gut, ja. Lieso, was ist er denn dir?
Ich war puppen!
Naja, also, nee, aber hast schon recht, es geht ja darum, wie hier Sex dargestellt wird oder vielmehr eben, was so vom Staat alles reguliert wird und halt jeglicher Kontakt, sowieso auch, die wurden ja quasi zusammengewürfelt, ne? Also er hat sich seinen Roommate oder seine Lebenspartnerin nicht ausgesucht, sondern das wird alles vorherbestimmt.
Ja, und es hat schon damit was zu tun, dass er nicht mehr so richtig die Medikamente zu dem Zeitpunkt nimmt, wo man die Medikamente mal einnehmen soll, sondern der wird da so ein bisschen...
Aber sag mal, die Nummer, die geht doch von ihr aus.
Was jetzt genau?
Na, sie vertauscht doch Medikamente und sie sorgt doch dafür, dass er nicht mehr richtig sediert wird.
Ja, ja, stimmt. Aber er kennt ja dadurch, dass, wie das ist, wenn man wieder so bei klarem Bewusstsein ist und wenn man nicht kontrolliert wird. Also er findet ja dann Gefallen an diesem Leben.
Ja, klar, aber ja, also jetzt, was so der, was den Impuls gibt, weil er macht es ja nicht von sich aus.
Ja, ist richtig. Bei ihr bin ich ja noch
nicht. Sondern wir, also es wird, glaube ich, am Anfang so gezeigt, dass er halt Probleme hat, sich bei seinem echt fiesen Job konstant konzentrieren zu können. Und dann erfahren wir erst, dass sie seine Tabletten vertauscht.
Ja, ist richtig.
Und er dadurch immer weniger sediert wird. Und ja, dadurch aber mehr Zwischenmenschlichkeit wieder möglich ist und das Verhältnis, was er zu ihr hat oder die Liebe, die er für sie empfindet, auch dann mal wieder durchkommt, was halt sonst nicht stattfindet, weil die eben immer komplett zugedröhnt sind.
Und dadurch, dass halt nicht mehr kontrolliert wird,
ich war puppen!
Wird halt auch horny.
Ja, natürlich, dann geht's los. Also da, auch das geht stark von ihr aus, finde ich.
Ja, aber das sind so Gefühle, die man wahrscheinlich dann, wenn man komplett kontrolliert ist, unter Medikamenten dann unterdrücken konnte. Und er verspürt
die,
ja dann
die auch, unterdrückt wurden. Ich glaube nicht, dass das ein freiwilliger Prozess ist.
Ja, ja, aber er verspürt ja dann auch Liebe. Sowas wie, wie gesagt, er verliebt sich ja dann auch in sie. Und das sind so Gefühle, die er vorher nicht kannte und die ja auch eigentlich verboten und nicht gern gesehen sind.
Ja.
Und das gefällt dem System gar nicht. Und die bestrafen ihn und versuchen ihn dann wieder zurück auf den Pfad der Tugend zu bringen. Es gibt dann auch so Roboterpolizisten, die haben halt so eine silberne Maske und haben ansonsten so eine Polizeiuniform an. Du weißt, du merkst halt, die sollen für Recht und Ordnung sorgen, aber...
Aber das machen die schon alles sehr friedlich, ne? Also dadurch, dass die ja alle sediert sind, ist ja auch kaum Gewalt notwendig, beziehungsweise oder die Autorität, die irgendwie durchgezogen wird, die findet relativ ruhig statt, ne? Also die Polizisten, die sagen ja dann auch so, hey, bitte bleib mal stehen und so, also...
Ja, ja, stimmt. George Lucas wollte das auch so, dass sie gar nicht so, dass sie so nicht so überaggressiv sind, sondern dass die mehr so ergänzend halt arbeiten zu den, zu dem System. Die Dame, die du erwähnt hast, die halt mit ihm auch Sex hat dann in einem späteren Zeitpunkt mit THX 1138, die hat den Vorgesetzten SEN 5241. Und das wird gespielt von dem zweiten namhaften Schauspieler hier in dem Cast. Das ist...
You don't like the Yabba?
Das ist Donald Pleasance, den wir schon gesehen haben, natürlich. In Wake and Fright. Und der auch schon einen anderen großen Film mitgespielt hat, Klapperschlange und Co. Der darf auch in diesem Debütfilm von George Lucas mitwirken. Also der hat schon echt einen krassen Fuß in der Filmlandschaft hinterlegt.
Und der ist auch hier wieder ein Highlight.
Der ist auch hier wieder ein Highlight. Der ist richtig gut, ja.
Das ist echt krass, so ein guter Schauspieler.
Das ist so geil, wie Robert Duvall meint, so von wegen, was hast du denn hier zu suchen? Das ist so gar nicht ein Aufgabenbereich. Er sagt, ja, ich sitze am Computer, ich kann mich reinschreiben, wo ich will. So. Ja. Ich kann machen, was ich will. Schon ganz geil. Das ist im Grunde die Story von THX 1138. Und dann geht es darum, dass unser Hauptcharakter will auch irgendwann flüchten. Weil er sagt sich, dieses kontrollierte Leben will ich nicht mehr. Und es muss mehr geben als das. Und er ergreift dann die Flucht aus diesem System.
Ja, verselbstständigt sich so ein bisschen, ne? Dadurch, dass sie dann ja auch auffällt mit dem, was sie da macht und es da Konsequenzen gibt und so, ja.
Durchaus.
Es endet in einer Flucht. Mhm. Wie fandst du das?
Durchwachsen.
Oh Mann.
Mir wurden tatsächlich, deine Stimme wurde so ein bisschen in meinem Kopf wach, die du ja öfter mal auch anläuten magst, wo es heißt, dass du Sachen zu schätzen weißt, die dir Filme zeigen, wie zum Beispiel bei Fires on the Plain zuletzt, wo du gesagt hast, du siehst, dass dieser Film etwas anders macht zu dieser damaligen Zeit. Du siehst, dass der einen Anti-Charakter als Hauptrolle besetzt und so eine Geschichte, weißt du? Aber auf emotionaler Ebene heißt das nicht, dass der Film mich auch auf dieser Basis kriegt.
Ja.
Und so ähnlich ging es mir bei THX 1138. Also ich sehe an, dass dieser Film technisch krass gemacht ist. Dass der Sound, die Kameraspielereien, auch die Welt, die hier aufgebaut wird, für die damalige Welt mega ist, weil ich meine, er shadowt ja komplett Filme, die weit später kommen, voraus. Also sowas wie Die Insel oder Gattaca oder Equilibrium und so. Also das und das im Jahre 71.
Ja, und ich meine auch optisch, ne, das hatte ja schon auch ein paar Star Wars Vibes schon. Und für mich hat es tatsächlich auch Kubrick Vibes gehabt.
Auch das, ja.
An der einen oder anderen Stelle. Also ich finde das, wie er diese Welt hier aufbaut, ist schon krass konsequent.
Ja, ist
richtig gut. Und optisch echt beeindruckend auch.
Ist richtig gut. Finde ich auch. Also die Welt ist großartig, aber dieser Werdegang von unserem Hauptcharakter nimmt mich nicht so richtig emotional mit. Also ich habe dann tatsächlich Props und Kudos für die Umsetzung des Films. Ist für mich jetzt aber, also es ist ein krasses Debüt, auch hier wieder so, weißt du, als Langfilmdebüt von George Lucas, der später eine große Karriere machen sollte, ist das natürlich mega krass, aber als Film an sich ist das jetzt wahrscheinlich nicht mein Lieblings-Sci-Fi-Film, drücken wir es mal so aus.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ich meine, du hast es gesagt, also Lucas setzte den Titel dieses Films, dieses THX 1138, setzt er oft in anderen Filmen um. Bei American Graffiti ist das Nummernschild tatsächlich. Bei Star Wars gibt es eine Prison Cell, bei Krieg der Steine, dem hier Episode 4, wo auch dran steht 1138. Und THX ist natürlich sein entwickeltes Soundsystem, was dann später auch noch eine große Rolle spielt in der Filmlandschaft. Und überhaupt die Soundeffekte, die hier eingebaut worden sind, das ist schon mega krass. Weil die Motorradgeräusche zum Beispiel, dieses Motorrad, wenn die so Gas geben von diesen Polizeimotorrädern, das sind Frauenschreie, die hochgepitcht worden sind.
Ach was.
Die er halt im Badezimmer aufgenommen hat. Da ist er mit Frauen, den kompletten Toningenieuren, ist er in so ein Badezimmer gegangen, was befliest war, weil da besonders die Akustik gut war. Haben dann die Frauen halt so schrill und so laut wie möglich schreien lassen und haben das dann irgendwie gepitcht, bis das dann letztendlich diese Motorradgeräusche geworden sind.
Ja, das ist halt richtig schön Hall, also auf so engem Raum, ja, okay.
Und haben halt auch ganz viel so Telefontöne und so elektrische Geräte genommen und haben das soundmäßig so verändert und dann in diesem Film eingebaut. Also ist schon wahnsinnig krass, was die hier soundkulissemäßig auf die Beine gestellt haben. Also technisch gesehen ist das krass. Und obwohl die Durchschnittslänge eines Shots, habe ich gelesen, hier 6 Sekunden beträgt, das heißt, du hast voll viel Schnitt in dem Film, ist der trotzdem irgendwie sperrig und nicht leicht zugänglich.
Findest
du? Ja, der wirkt nicht dynamisch auf mich, sondern der ist schon irgendwie...
Nee, finde ich auch. Dynamisch wirkt er nicht.
Der ist sperrig.
Aber ich finde auch hier wieder, das trägt gut zur Atmosphäre bei. Also, weil ich finde, man nimmt irgendwie empathisch diese Trostlosigkeit wahr.
Ja.
Ne? Also dieses fiese Szenario, wo du halt eigentlich nur noch als Teil einer großen Maschine lebst und selber das Individuum selber gar nicht mehr stattfindet.
Ja.
Also wie er diese Welt aufmacht und erzählt, das finde ich stimmungsmäßig schon echt stark.
Gebe ich dir recht, das ist groß. Das ist auf jeden Fall großes Kino, sieht auch super aus. Was ein bisschen unglücklich ist, finde ich nicht so geil. Das ist ja typisch George Lucas, dass er versucht dann so Filme, die er früher mal gedreht hat, dann zu verbessern. Und dann hat er natürlich CGI eingebaut, was im Jahre 71, was es so nicht gab. Und das wirkt so ein bisschen wie ein Fremdkörper, ist ja auch ein Fremdkörper. Um den Film dann zu verbessern, um die putzigen Practical Effects von damals praktisch nochmal auf den neuesten Stand zu bringen. Und das finde ich ein bisschen unglücklich. Die wurden 2004 erst eingefügt.
Ja, ich habe auch die Fassung gesehen. Also ich habe mir da auch auf Schnittberichte angeguckt, was da so anders ist. Und ich meine, der Look hat sich schon auch nochmal eine ganze Ecke verändert. Finde ich aber tatsächlich ganz gut. Aber ich bin voll bei dir. Also es gibt vor allem einen CGI-Moment, wo ich dachte
Ja,
Leute, ist das euer Ernst?
Also, ja, definitiv. Das wirkt schon, wo du auch denkst, so okay.
Da hätte mich dann schon interessiert, wie es davor ausgesehen hat. Aber ansonsten, was ich so auf Schnittberichte gesehen habe, bin ich, glaube ich, ganz froh, dass ich die Fassung gesehen habe.
Ja, die alte gibt's auch, glaube ich, nicht mehr. Also hast auch keine Möglichkeit, irgendwie die alte Fassung noch irgendwie zu gucken, wenn ich das richtig verstanden habe.
Tja, VHS.
Ja, stimmt, eine alte VHS-Kassette. Ja, und Warner Brothers waren auch alles andere als begeistert, als sie dann ihren finanzierten Film dann zu Gesicht bekommen haben, weil die haben dann als erstes gesagt, okay, hier müssen Kürzungen definitiv gemacht werden, haben dann Leute von Warner Bros. Beauftragt, hier den Film kürzer zu machen. Und auch das Werbebudget wurde gekürzt, weil die gesagt haben, das ist, der Film wird auf jeden Fall kein Erfolg und der wird nicht die Massen erreichen. Und so war es letztendlich auch. Aber es hilft natürlich nicht, wenn du dann den Film natürlich dann weniger bewirbst und sagst, so jetzt kürzen wir den mal über dem Kopf von Regisseur und so, ist natürlich auch nicht geil.
Ja, ich glaube, war seiner Zeit ein bisschen voraus mit dem
Film. Ja, das ist ein Film, genau. Das war, als er 1971 rauskommt, war die Menschheit noch nicht bereit für diesen Film, THX 1138. Aber super interessant, den mal gesehen zu haben, so als Debütfilm von so einem großen Filmemacher. So, jetzt habe ich den auch mal abhaken können von der Liste.
Und ich meine, mal ganz ehrlich, wenn so ein Ding heute neu gemacht würde, dann wäre das komplett CGI. Und es wäre wahrscheinlich ein wahnsinnig durchschnittliches, belangloses Filmchen.
Mhm. Obwohl das hier auch interessant wäre, wenn die so wie Westworld die Prämisse nehmen und daraus vielleicht so eine ganz krasse Welt spinnen.
Ja.
In so einem High-Budget-Serien-Szenario. Das wäre vielleicht auch ganz
das
cool.
Das würde auf jeden Fall gehen. Aber wenn die jetzt einfach den Film 1:1 heute machen,
ja.
Dann wäre das,
Wär ein CGI
wahnsinnig lame. Ja.
Obwohl es ja hier so auch so schön minimalistisch ist, weil wenn er zum Beispiel inhaftiert wird in dieser Zelle, ist ja nur weiß.
Ja.
Du hast ja einen komplett weißen Hintergrund.
Ja,
komplett.
Und vor allem, du siehst halt nicht, wo es anfängt und aufhört.
Naja.
Das ist so eine geile Idee.
Ist
ich.
Übrigens auch der Raum. Also der Raum ist auch so komplett weiß und 360 Grad. Das heißt, du konntest die Kamera hinstellen, wo du willst. So, egal, wo die hingegangen sind oder weggelaufen oder zu Kamera gelaufen sind.
Ja, super, weil du dadurch eben auch wieder so quasi gefangen in einer endlosen Weite.
Ja.
Also auch ein super geiles Bild. Nicht nur metaphorisch, sondern auch wie es optisch aufgezogen ist. Fand ich wirklich geil.
Ja, echt interessant. Am Ende hat er ein Budget zusammengekriegt von 777.000. Also es war noch nicht mal eine Million. Hat aber 2,4 Millionen eingespielt, das allerdings nur in den USA und in Kanada. Also insofern hat auch der Film einiges gemacht jetzt außerhalb. Ich kann mir auch vorstellen, dass der in Europa bestimmt auch in den Kinos lief, oder? Also das sind jetzt nur die Zahlen, die ich in USA und Kanada gefunden habe.
Würde mich wundern, wenn der hier in Kinos lief.
Meinst du nicht?
Kann ich, nee, glaubst du?
Aber selbst dann hat, also selbst 2,4 Millionen einspielt dann nur in den beiden Ländern, wo er dann lief, ist doch auch okay für so einen kleinen Film. Also ich denke mal, da können die zufrieden sein.
Ja,
hätte schlimmer ausgehen können.
Wenn die Studios dahinter sind, haben die sich wahrscheinlich trotzdem mehr erhofft.
Naja, hätten die Werbemaschinerie vielleicht angeschmissen und nicht gekürzt, dann wäre mehr drin gewesen. Kann natürlich auch sein, dass sie sich da selber ins Knie geschossen haben. Ja, THX 1138 mit Robert Duvall und Donald Pleasance. Hat mich ein bisschen kalt gelassen, aber trotzdem krasser Film. Also ich weiß die Vorteile des Films und die positiven Seiten weiß ich natürlich zu schätzen.
Mhm.
Aber du, schon angetan.
Ja, ich fand den super.
Fandst den super. Bei wie vielen Punkten bist du?
Der Witz ist, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wir gar nicht so weit auseinander liegen.
Das kannst du ja aufklären.
Ja.
Mit wie viel darf ich dich denn in die Tabelle eintragen?
8,5,
okay. Das werden wir sehen, ob wir nicht so weit auseinander liegen. Dann würde ich jetzt zu den Punkten überleiten. Der Film geht auch nur 86 Minuten. Mhm. Also ist jetzt auch kein Klopper von der Laufzeit. Ist das dann eher 1971 und ist definitiv ein Blick wert. Also IMDb ist bei einer 6,7. Metascore ist bei 75. Mhm. Rotten Tomatoes gibt es von den Kritikern 6,9. Von der Audience gibt es eine 3,7. Und die Letterboxd-Bewertung ist bei einer 3,4.
Das ist gar nicht mal so einfach. Ich schwank natürlich mal wieder so ein bisschen. Und jetzt hast du aber schon eine Menge Positives auch gesagt. Und ich sag 7,5.
Nur eine 7 leider.
Ja, fuck, das war natürlich geahnt, ey, scheiße. Ja, okay. Ja,
leider emotional zu kalt gelassen und der Rest war schon interessant, aber insgesamt ein bisschen zu sperrig und ein bisschen zu mäh. Naja, nicht so richtig dicht beieinander mit 1,5 Punkten Unterschied zwischen uns, aber,
ja.
Aber schön, dass du den auch mitgeguckt hast.
Ja, ich finde den toll.
Das ist auf jeden Fall mehr Happy End als ich mit den Harmonies.
Ja, nee, ich bin sehr froh, den endlich gesehen zu haben und also gerade als Sci-Fi-Fan, Alter, das ist schon echt ein Brett, das Ding.
Da war das eine gute Gelegenheit von Finn. Ja, gute Methode von ihm hier. Schmeiß uns 3 Lose rein und guck mal, welcher passt von denen. Das ist, könnte ein Konzept sein für die Zukunft. Das ist nice. Falls einer nicht sicher ist, ob wir den gesehen haben oder uns so. Also das haben wir kein Thema mit, wenn ihr uns da irgendwie die Wahl lässt. Coolio.
Alright.
Soviel zu THX 1138, jetzt wieder du.
Okay. Dann komme ich mit einem sehr aktuellen Film. Im Gegensatz zu dem von eben. Mhm. Der ist aus diesem Jahr. Produziert von A24 für Apple TV Plus Causeway.
Weihnachtsfilme noch nicht bereit, ja?
Weihnachtsfilme gibt's in der nächsten Episode.
Ach, den gibt's in der nächsten Episode.
Natürlich.
Okay, ja, ich habe schon drauf gewartet.
Ja, der soll nicht von A24.
Ja, das stimmt, das ist kein A24. Ja, stimmt, hätte ich ableiten können.
Ja.
Aber Apple TV, oder?
Mhm. Ja. So, Causeway ist von Lila Neugebauer. Das ist ihr Feature-Debüt. Die hat ganze 4 Credits, darunter Serien wie Room 104 und Made.
Mhm.
Und die Autoren, das sind 3 und die haben ja alle ihren ersten Credit. Also Otessa Mosfeg, Luke Goebel, die eigentlich offenbar alles zusammen machen, weil die haben jetzt danach auch noch so ein paar Credits gemeinsam. Die machen zum Beispiel, die haben jetzt den neuen Film von William Oldroy geschrieben. Der Typ, der Lady Macbeth gemacht hat.
Ah, okay.
Wo wir beide noch dachten, okay, krass, so was der jetzt als nächstes macht, dann waren wir beide interessiert, weil das ist hier mit Anne Hathaway und Thomasin McKenzie.
Mhm.
Den haben die beide also geschrieben. Und Elizabeth Sanders ist ja auch noch als Autorin gelistet, aber eben, alle hier mit dem ersten Credit. Also irgendwie abgefahren, weil es ein relativ großer Film, oder das heißt relativ groß, aber halt dafür, dass die Regisseurin hier ihr Feature-Debüt gibt und die Autoren alle neu sind, finde ich das in der Kombination schon abgefahren, zumal hier in der Hauptrolle halt auch einfach eine Oscar-Preisträgerin ist, die nicht gerade unbekannt ist, nämlich Jennifer Lawrence.
Ui.
Die spielt hier Lindsay. Und Lindsay ist Soldatin beim amerikanischen Militär, wird in Afghanistan beim Kriegseinsatz verletzt, erleidet ein Schädelhirntrauma und wird daraufhin natürlich zurück in die USA befördert.
Mhm.
Der Film steigt auch damit ein, dass die quasi zurückkommt. Da, also wir sehen noch, wie sie verletzt ist, aber dann sehen wir primär die Reha. So, die wird dann kommt die in so eine Art, ja, ist kein Pflegeheim, sondern die wird bei so einer älteren Dame untergebracht, die das beruflich macht, so Leute wieder aufpäppeln. Und hat dann mit der so einen Alltag, wo sie eben langsam wieder auf die Beine kommen muss. Am Anfang ist sie halt wirklich durch ihre Schädelverletzung, ist sie halt wirklich so eingeschränkt, dass es motorisch auch irgendwie nicht geht, ne? Also muss dann gefüttert werden und an- und ausgezogen werden und also ist nahezu gelähmt und muss dann eben erst so langsam wieder auch über Physio und alles kriegt die erst ihr ganzes Bewegungsspektrum zurück. Ja, und das alles in der Nähe von New Orleans und irgendwann fühlt sie sich fit genug, um wieder auf eigenen Beinen zu stehen, wortwörtlich, und will dann zurück nach New Orleans. Das macht sie dann auch. Da lernen wir dann auch ihre restliche Familie kennen.
Mhm.
Und merken aber, dass das Verhältnis zu denen auch relativ schwierig ist, hat auch noch ein bisschen was mit dem Bruder zu tun, den es noch gibt. Und so will sie eben möglichst unabhängig sein, arbeitet natürlich darauf hin, irgendwann wieder zurückzugehen, also um irgendwann ihren Job als Soldatin weiter ausüben zu können und will die Zeit überbrücken, indem sie eben nicht nur sich um ihren Körper und ihren Kopf kümmert, sondern eben natürlich auch noch irgendwas arbeitet und fängt so an, Pools sauber zu machen, also als Poolreinigerin zu arbeiten. Weil da hat sie früher schon mal ansatzweise Erfahrung gesammelt und denkt sich, okay, ne, da brauche ich meinen Kopf nicht groß bei und so, das kann ich machen und dann habe ich eine Aufgabe und so. Ja, und das macht sie dann auch. Kriegt da recht schnell einen Job und hat einen Truck, den sie von, ich glaube, ihrer Mutter oder vom Vater hatte, wie auch immer, so ein altes Ding, der macht dann irgendwann schlapp. Ziemlich zu Beginn ihrer Poolreinigungstätigkeit. So, dann geht sie damit in eine Werkstatt und trifft dort auf James. Der ist total begeistert von ihrem alten, schönen Truck, der zwar ziemlich runtergekommen ist, aber bietet deswegen sehr gerne seine Dienste an und sagt, hey, ich mach die Karre wieder flott, so ich gebe dir Bescheid, wenn das Ding wieder fertig ist. Hm. Und so entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden. Und James wird von Brian Tyree Henry gespielt.
Pippo-Boy.
Yes. Und der hat selber natürlich dann auch eine Vorgeschichte oder halt so seine Problemchen. Und im Grunde geht es um den Film, ja, um diese dann doch recht unerwartete Freundschaft zwischen den beiden. Und dadurch verändert sich natürlich auch ihre Mentalität so ein bisschen, was ihre Reha angeht und das Bestreben wieder als Soldatin zu arbeiten und so. Das wird dabei natürlich auch so ein bisschen hinterfragt. Mhm. Aber es ist halt wirklich nur so ein kurzer Ausschnitt aus diesem Leben. Also wenn du jetzt mal so die anfänglichen Zeitsprünge so ein bisschen außen vor lässt, das, was hier, worum es im Kern geht in dem Film, um diese Freundschaft zwischen den beiden, das ist halt wirklich ein relativ kurzer Ausschnitt aus dem Leben von Lindsay. Und der kommt einerseits recht ruhig daher, aber trotzdem kommst du wahnsinnig dynamisch durch den Film. Also ich war krass überrascht, als der dann plötzlich vorbei war. Und ich meine, der ist nicht lang, der geht eine Stunde 32, aber ich hatte ja vorhin einen Film, der eine ähnliche Lauflänge hat, wo
der
ich...
Der kam mir länger vor.
Ja, big time. Und hier ist es halt wirklich, also der Film zieht dich sehr rein und ist wirklich schön. Also ich war überrascht. Jetzt für A24-Verhältnisse auch da wieder, ne, jetzt nicht abgedreht oder besonders anders in irgendeine Richtung. Mhm. Ich glaube, das, was hier auch das Label wieder so ein bisschen rechtfertigt, ist, dass du halt hier einen super intimen, authentischen Blick hast auf diese Freundschaft und das Verhältnis zwischen den beiden. Werden halt sehr dreidimensionale Menschen erzählt und ist ja auch, also ist wirklich, die beiden stehen mehr oder weniger im Fokus, also sie primär, aber du hast halt auch hier einen überschaubaren Cast.
Ja, ist ja auch fein. Das ist ja, hatten wir schon mal, das ist, glaube ich, unsere eigene Erwartung sind, dass wir dann immer denken, A24 erfindet immer das Rad neu mit jedem Film. So kann es natürlich auch nicht sein, sondern die bringen immer wieder Filme raus, die halt kleinere Storys haben.
Ja, genau. Und eben, es muss nicht immer Mörder abgedreht sein und es ist aber trotzdem eben auf seine Art irgendwie dann doch immer speziell und das ist auch hier wieder auf jeden Fall ein Film, der wird kein Mainstream-Publikum erreichen, aber der zeigt auf jeden Fall auch mal wieder, was Jennifer Lawrence für eine geile Schauspielerin ist, dass die nicht ohne Grund da ist, wo sie ist. Mhm. Also gut, wie sie da hingekommen ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber die hat einfach schon... Naja.
Soll ich wieder den drücken, oder was?
Stichwort.
Ich war Puppen!
Ja, gut, das hast du jetzt gesagt, aber da so, es ist ja schon auffällig, dass sie eine der wenigen ist, die sich da sehr zurückgehalten hat bei der ganzen MeToo-Diskussion. Jedenfalls.
Lee weiß ja etwas, was ich nicht weiß.
Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, Alter.
Haben wir?
Also, das ist fast schon offiziell, dass die mit jungen Jahren da. Ja, ich will dir jetzt nichts unterstellen, aber das ist auf jeden Fall... Sagen
wir, aber...
Ich war Puppen!
Wie gesagt, ich finde, es ist auffällig, dass sie sich da noch nie in irgendeiner Form zu geäußert hat.
Moment mal, aber nur, weil sich jemand jetzt nicht äußert, ich bin zum Beispiel auch einer, der sich aus politischen Diskussionen raushält. Das heißt aber nicht, dass ich für mich persönlich keine Meinung vertrete. Also
das ist richtig.
Ich halte das nur für... Manchmal halte ich es für ein bisschen kontraproduktiv, jetzt über Politik anzufangen oder mit anderen darüber zu diskutieren, wenn du siehst, die sind zu eingefahren.
Ja, aber also... Ja, können wir zum anderen Zeitpunkt mal drüber reden.
Ja gut, aber weißt du, was ich meine? Also, wenn man nichts sagt, heißt es nicht gleich, dass man
nein,
Stellung bezieht.
Aber es gibt nämlich auch eine Menge Informationen in die andere Richtung und deswegen, wie gesagt, sei es drum.
So, you're like dramatic, huh?
Im Gegenteil, ich will das ja jetzt gar nicht thematisieren. Alter.
Okay, dann der hier.
Uh-oh, did I act weird again?
Mhm, eher das.
Dann das hier, ja.
So, ihre Mutter Gloria wird von Linda Ammond gespielt. Die kennen wir aus Succession. Und ich habe die neulich auch in einer anderen Serie gesehen, ja. Na, und die Dame, die sie am Anfang betreut, Sharon, die wird von Jane Houdyshell gespielt. Das ist hier Bunny in Only Murders in the Building. Oder ich hatte die neulich auch als Mutter bei The Humans, ein anderer A24-Film.
Okay, beides nicht gesehen?
Ja, aber die hast du garantiert auch schon mal in anderen Dingen gesehen. Die hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gemacht, 37 Credits, aber die Fresse kennst du garantiert.
Ist gut, ja.
Genauso wie Stephen McKinley Henderson. Den kennst du wiederum garantiert, weil der für einen schwarzen Schauspieler, der ist krass lightskinned und hat halt auch eine ziemlich abgefahrene
Wenn das jetzt der ist, wo du es schon mal gesehen hast, dann ist es der aus Devs.
Genau.
Ach so, ja.
Okay. Richtig.
Da hast du ihn genauso beschrieben und deswegen wusste ich jetzt, wenn du meinst.
Und Lady Bird und so. Also der hat auch schon jetzt 48 Credits, auch nicht Unmengen, aber ich finde den halt immer wahnsinnig auffällig, nicht nur optisch. Und
ja, ich habe den auch neulich irgendwo gesehen.
Und er, weil der so eine krass sanfte Art hat, finde ich. Mhm, ich finde, das ist immer so ein Typ, den willst du gefühlt immer in den Arm nehmen. So, das ist so ein...
So wie der Dealer bei Mona Lisa and the Blood Moon.
Ja, genau.
Der ist auch ein sanfter Typ.
Auf jeden Fall, ähnliche Energie.
Könnte der so sein. Ähnliche Energie, ja. Passt.
Ja. Und er spielt hier eben ihren Neurologen.
Okay.
Den sie dann natürlich immer wieder bedrängt und sagt, ich bin bereit, so, ich will zurück. Mhm. Und er muss das natürlich unterschreiben. Und dann sagt er, es gibt halt nicht nur die körperliche Komponente, sondern die mentale ist halt auch einfach ein Riesenfaktor. Du hast eine Hirnverletzung, so, weißt du?
Spielt auch öfter Ärzte und Wissenschaftler. Und,
ja. Ja, aber weil der halt auch eben sowas, der bringt sowas sophisticated.
Ja, ja, stimmt. Hast du recht.
Ja, und deswegen, also, der ist toll besetzt, ist toll gespielt. Mhm. Ich mochte den. Echt ein cooler Film. Causeway. Kann ich empfehlen.
Okay. Interesting.
Ja, viel mehr kann ich dazu nicht erzählen, außer dass sie den 2019 schon gedreht haben, aber dann hat es gedauert bis dieses Jahr, bis er rauskam. Mhm. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, das habe ich gar nicht recherchiert, das ist eigentlich doof, hätte ich machen können, ob der eventuell in den USA dann auch einen Kinorelease bekommen hat oder so. Weißt du, weil sowas allein jetzt für eben irgendwelche Awards, Considerations, bringen sie dann so einen Film ja gerne mal auch für kurze Zeit in den entsprechenden Kinos.
Wird er gehandelt als möglicher Kandidat bei den Oscars und Co., oder?
Das meine ich ja, dazu müsste er ja einen Release bekommen haben, aber das habe ich jetzt gar nicht recherchiert. Und der ist mir, glaube ich, bisher auch noch nicht aufgefallen, als es um so Oscar-Hype ging. Hm. Aber das, also da gefühlt sind es auch gerade nur so 2-3 Filme, die, um die es immer geht. Und Tar ist halt ganz, oder Tar, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Da heißt es ja jetzt schon, Kate Blanchett ist der Oscar nicht zu nehmen. Und das finde ich halt so krass, was ich meine.
Naja, der Bass geht ja meistens so, ja, wir sind ja jetzt so in der Phase, im Dezember ist ja meistens so, dass dann die ersten Prognosen dann rauskommen und das dann heißt, okay, hier haben wir noch einen Film und der Film und der Film.
Ja, deswegen finde ich es halt so krass, dass die jetzt schon so tun, als hätte Kate Blanchett schon gewonnen.
Ja.
Und auch wenn es einen riesen Hype gibt, aber eben. Also,
aber als sichere Nominierung zählt sie auf jeden Fall. Also.
Ja, was zum jetzigen Zeitpunkt auch schon krass ist, ne? Mhm. Also, eben. Naja, aber es ist ja auch immer so ein Timing-Ding und so und der Film hat da echt gute Chancen.
War ja auch schon das eine oder andere Mal im Oscar-Rennen dabei, die Dame.
Ja, ja. Auch nicht ohne Grund. Die ist ja auch wirklich gut, ey. Mhm. Aber eben, ich finde das cool, wie es Jennifer Lawrence hier spielt. Ist natürlich auch hier, ne? Ich meine, Alter, welche Schauspielerin würde das nicht spielen wollen? Weil du hast hier natürlich eine riesen Bandbreite an Dingen. Mhm. Am Anfang hast du quasi diese eingeschränkte Nummer durch diese Schädelhirnverletzung. Mhm. Und dann kommt dieser ganze psychische Problemkram dazu. Also hast ja Konflikt an allen Ecken und Enden. Das ist natürlich eine geile Rolle.
Na klar, so ein bisschen dieses Zurückfinden ins Leben.
Und ich meine, wie cool muss das sein, wenn du in ihrer Position bist und dir halt solche Stoffe aussuchen kannst?
Naja, klar.
Weißt du, weil die bietet natürlich einerseits total easy diese ganze kommerzielle Kinoschiene, macht das ja auch sehr, sehr gut. Und dann kannst du dir aber halt auch noch solche Rollen aussuchen.
Aber gefühlt ist das so ein kleines Comeback. Die war jetzt schon... So 2-3 Jahre hat die sich auf ihre Schwangerschaft und so, glaube ich, konzentriert oder so. Also die hat doch jetzt...
Naja, aber der McKay-Film war doch... Na, Don't Look Up, oder nicht?
Don't Look Up, genau, Don't Look Up war der letzte, stimmt.
Und ich meine, das war auch eine super geile Rolle von ihr.
Ja, stimmt, da war sie am Start.
Weil für viele war sie ja so ein bisschen das Highlight in dem Film.
Na gut, für dich nur, weil sie irgendwie gesmoked hat und Wu-Tang gehört hat.
Jetzt ist das schon ein Riesenargument.
Das reicht ja schon.
Nein, ich fand die tatsächlich auch ihre Figur und schauspielerisch hat sie das echt gut gemacht.
Jetzt frage ich mich, wenn Jake Gyllenhaal Wu-Tang gehört hätte und eingesmoked hätte, ob der bei dir auch so,
ja,
ob der dann auch gewonnen hätte.
Sehen wir dann. Gunst. Wenn er das so spielt wie sie, hat er reelle Chancen.
Okay.
Ja.
Damit auch mit der Frisur.
Ja, unbedingt.
Causeway, interessant.
Ja, jetzt mal die Punkte. Mhm. Die sind überschaubar, tatsächlich. 6,5 auf IMDb, Metascore 66. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,1 und vom Publikum 3,8, 3,5 auf Letterboxd. Also das ist alles sehr durchschnittlich.
Ich tippe auf nur 7,5.
Ich bin bei 8,5.
8,5 sogar.
Alter, wie kommst du auf 7,5?
Warum ich mich bei dir immer um einen ganzen Punkt mal
verhaue. Ja, aber das finde ich jetzt wirklich krass, weil ich habe ja nur geschwärmt von dem Film.
Ja, ja, es kam schon raus, dass du den gut fandest, aber...
Ja, geil, hast du ausgeglichen.
Oh nee.
Ich dachte vorhin noch so, okay, heute geil, ein bisschen Ergebniskosmetik war drin. Ja, jetzt steht es 1,5 zu 1,5, guess. Hast du das geschafft? Na gut.
Geil. Ja, dann bleib ich wohl bei einem 6 zu 1.
Es ist unglaublich, Alter. Ich habe wirklich...
Ein schwarzer Monat im Punkteraten.
Mental schon zum Sieg gratuliert und dann machst du sowas.
Ja gut, das wäre dann ein 6 zu 2 gewesen. Also ist jetzt...
Ergebniskosmetik haben wir ja angekündigt. Ja,
aber diese Ergebniskosmetik, die ist nicht schön genug, um sie an die Wand zu hängen, sondern die ist eher... Ich packe sie trotzdem unter das Bett in der Kiste.
Okay.
Auch wenn ich ein bisschen Kosmetik hier geschafft habe.
Gut, aber das heißt, jetzt haben wir einen Stand nach wie vor von 6 zu 1.
Ja, das ist der Endstand, 6 zu 1 für die regulären Episoden.
Mhm.
Aber hey, bei der Supporter-Visa, da geht noch was.
Da geht was?
Da geht was, ja, da geht was. Okay, okay, da ist keine deutliche Führung zu vermelden.
Wie steht's denn da?
Kann ich dir gleich sagen.
Mhm.
Weil dürfen wir ja foreshadowen, die haben wir noch nicht aufgenommen, die letzte Supporter-Episode. Und
So in my head, I wanted it to be a teaser.
Unentschieden ist noch drin bei den Supporter-Episoden. Du führst 2-1. Hey, kleiner Erfolg, ja?
Ja, ja.
Wenn ich in einer Reihe da irgendwie 6-1 verkacke und den anderen zumindest eine Unentschieden schaffe, ist schon okay. Das ist Ergebniskosmetik.
Ja, kann ich verstehen. Okay. Naja, Unentschieden, das haben wir etabliert, das ist ein kleiner Sieg.
Ist ein kleiner Sieg, ja. Wir wollen uns ja nicht gewöhnen, dass ich einmal hier gewonnen habe. Ja, das war mir klar, dass das jetzt keine Serie wird. Schön tiefstapeln.
Optimist, ey. Ja, geil.
Ja, hier.
I'm sorry. Low-hanging fruit.
Mhm. Ja, low-hanging fruit im Punkteraten. Na gut.
Ja, dann sind wir durch, oder? Leute.
Ja, sind wir durch.
Fein.
Für diese kleine, aber feine Episode und bedanken uns bei allen Supportern, die ja teilweise auch ihre Filme beitragen. Ach nee, wir sind noch nicht ganz durch.
Naja.
Die Supporter haben mich auf die Idee gebracht, dass wir die letzte Episode des Monats haben und dass wir da die Auftragsfilme für den kommenden Monat präsentieren dürfen.
Ah ja.
Deswegen werde ich die jetzt mal hier alle brav vorlesen, was euch denn im Dezember von uns erwartet. Und vielleicht habt ihr Bock, euch darauf vorzubereiten. Also ein paar davon werden vielleicht in eine Supporter-Episode kommen, andere wieder in eine reguläre Episode.
Finde ich cool, dass du das jetzt machst, weil ich weiß es auch noch nicht.
Ach stimmt, du weißt auch noch nicht, ich habe noch keine App gemacht.
Ich habe noch keine App gemacht. Technik-Guess. Ja.
Hey, ich hab neulich jemanden korrigiert, der gesagt hat, wir bauen hier ein WLAN-Kabel ein, ja?
Oh wow,
ja, konnte ich punkten.
Wirklich?
Da konnte ich punkten, konnte sagen, das Wort gibt's nicht.
Geil.
Alles von Lee gelernt.
Ah, sehr schön, ja, es trägt Früchte, es freut mich.
Also zu denjenigen, die sagen, wir haben schon alle großen Filme irgendwie bei uns schon besprochen. Zwei große Filme werden wir definitiv im Dezember abhaken. Einer davon ist Stirb langsam. Passend zu Weihnachten.
Oh, geil. Mhm.
Für Erik. Und der zweite ist 7 für Olli.
Auch schön.
Von Fincher. Also diese beiden Filme werden wir dann auch in die Tabelle eintragen. Im Dezember sind wir gespannt.
Mhm.
Dann gibt es noch Wet Hot American Summer, den du ja nicht kennst.
Mhm.
Und Gruß vom Krampus von Atombomb. Einen weiteren Science-Fiction-Film aus den 70ern, Andromeda. Tödlicher Staub aus dem All für Ju.
Mhm.
Taxidermy werden wir besprechen für Lukas. Und das schon in der kommenden Episode mit den Filmfressen zusammen. Da freuen wir uns sehr drauf.
Ja.
Weil die sind ja natürlich Spezialisten auf, was Genre-Kinos angeht und die kennen ihn auch noch nicht. Dann gibt's The Wedding Banquet von Nils. Es gibt A Vice von Markus.
Mhm.
Assault on Precinct 13 für Jens.
Auch
das
cool.
Original, wo ihr merkt, aus dem Jahr 1976. Den werden wir mit Mo besprechen.
Mhm.
Den hat er sich ausgesucht und der ist sowieso sehr hoch in meiner Watchliste gewesen. Also den wollte ich schon lange mal gucken in der Carpenter-Reihe.
Ja, ich kenne den ja auch noch nicht.
Für beide eine Erstsichtung. Kennst du das Remake?
Mm-mm.
Auch nicht, okay. Ich kenne nur das Remake, komischerweise, mit Lawrence Fishburne und so und habe das Original nie gesehen. Und zu guter Letzt, für unseren Kumpel Timo Weltenschreiner, diesmal ein Disney-Zeichentrickfilm-Klassiker, Taran und der Zauberkessel.
Ah ja.
Einer der düstersten Disney-Filme von allen.
Mhm.
Und auch
ich dachte,
da.
Den hatten wir schon.
Nee, den hatten wir noch nicht. Wir hatten Basil und so, ein paar hatten wir, aber den noch nicht. Also gerade da sowas, Disney-Klassiker angeht, haben wir, glaube ich,
wenig, ne?
Da ist zum Beispiel richtig viel, was noch offen ist.
Ja.
Haben wir mehr so die Neueren besprochen.
Naja, ich meine, also, es ist ja nun wirklich nicht so, als gäbe es keine großen Filme mehr, die wir noch nicht besprochen haben.
Nee.
Wir haben noch keinen Paten gehabt, wir haben noch keinen Indiana Jones gehabt. Und
einen haben wir. Doch, Indiana Jones haben wir.
Echt?
Dave mitgebracht und den dritten hat Second Air mitgebracht. Den zweiten haben wir noch nicht. Und den, den es nicht gibt. Schlie ändert sich nicht.
Alter, wie krass. Du hast recht. Second Jan hat meinen mitgebracht. Ja, ja.
Und Dave.
Und Dave auch.
Oh, ja, von uns gab es noch keinen. Aber mir fallen etliche ein. Es gibt E.T., es gibt Goodfellas, das hattest du vorhin genannt. Oder in der vorigen Episode. Es gibt 1000 Filme, die wir noch nicht besprochen haben, wo ja, ich sage, es sind Riesenfilme. Also es sind Blockbuster, wir haben kein Jurassic Park. Mhm. Und so weiter und so fort. Also wir haben definitiv noch Stoff für die nächsten Jahre, insofern mach dich mal da keine Sorgen. Da kriegen wir noch einiges zusammen.
Ja, das geht, hört eh nie auf.
Ja, aber gut, hier mit 7 und Stück langsam haben wir jetzt im Dezember.
Ja, voll gut.
Zwei ziemliche Klopper. Mhm. Danke dafür und danke, dass ihr uns da so feine Aufträge mitgibt und danke auch an allen Los-Supporter, an alle Tabellensupporter und auch an alle, die sämtliche Pakete gebucht haben, die es da gibt oder irgendein Paket gebucht haben. Alles fein für uns.
Ja, Riesendank. Ihr seid die Geilsten.
Voll. Freut uns sehr. Und auch alle anderen hier vom Fußvolk, die uns auch so hören, da natürlich auch vielen Dank.
Euch mögen wir auch.
Ja, euch mögen wir auch. Vielen Dank fürs wieder. Hören und fürs Unterstützen und fürs Kommentieren.
Yes.
Das wissen wir natürlich auch zu schätzen, dass ihr uns da immer in die Apple Podcast Charts hieft und dafür müssen wir uns auch nochmal bedanken.
Ja, finde ich auch sehr cool. Ich habe mir auch neulich tatsächlich mal ein paar von den Rezensionen durchgelesen, also so von unserem Podcast bei Apple. Das geht runter wie Öl.
Das geht runter wie Öl. Aber ja. Da ist noch Platz. Also.
Ja, da ist noch Platz.
Da ist noch, genau. Da ist noch Pensum, da geht noch ein bisschen was. Also da könnt ihr gerne mal euch bei Apple einloggen und da mal eine Rezension schreiben oder bei Spotify mal auf Daumen hoch drücken. Also ja. Da ist noch Raum nach oben.
Ja, auf jeden.
Sehr schön.
Ja, danke dafür.
Möchtest du noch deine Familie grüßen oder sind wir durch für heute?
Nee, das ist sinnfrei, die hören das nicht.
Ja, das ist sinnfrei. Dann grüßen wir hier niemanden und sagen Ciao, Kakao.
Tschüss.
Bewegtbild-Banausen.